Hallo und herzlich willkommen zu Ready for Review Folge, ich glaube 35 ist es inzwischen schon. Und diesmal sind wir nicht alleine, sondern wir haben noch einen ganz tollen Gast dabei. Aber bevor ich den vorstellen kann, erstmal zu meinem Co-Host, der zurückhaltenden Sandra. Hallo Sandra.
Hallo Daniel.
Wie geht's dir?
Mir geht's gut. Ich habe ja versprochen, mich heute ein wenig zurückzuhalten.
Gut, das waren jetzt die Redebeiträge von der Sandra für heute, denn wir haben einen Gast dabei und der ist fast oder mindestens genauso toll. Das ist nämlich mein lieber Kollege, der Georg. Hallo Georg.
Hallo Daniel. Hallo Sandra.
Hi Georg. Schön, dass du da bei uns bist.
Ja, genau. Und da wahrscheinlich die meisten Hörer dich nur kennen, weil wir irgendwie dich mal erwähnt haben im Podcast, magst du dich vielleicht kurz vorstellen?
Ja, okay. Ich bin der Georg. Ich bin der das Sambal zu den Reibekuchen isst. Außerdem programmiere ich ganz gerne in Java und Kotlin und Clojure und so JVM-Sprachen. Und wie ihr gerade vielleicht hört, ich kriege manchmal Blocks beim Sprechen. Also es ist nicht das MP3 in eurem Podcast kaputt und der Daniel hat es auch nicht falsch geschnitten, sondern das ist einfach so bei mir. Und ich freue mich heute auf die Folge mit euch.
Das tun wir auch.
Ja, riesig.
Also wir haben uns gedacht, so oft wie wir den Georg hier im Podcast erwähnen, dann sollten wir ihn einfach mal dazu einladen.
Genau, außerdem die Themen, die wir heute haben. Alles, was kein Follow-up ist, ist ganz stark mit Georg-Fokus und daher besonders interessant, würde ich sagen. Gut, kommen wir zu den Hausmitteilungen, denn wir waren fleißig und sorgen nicht nur für mehr MP3s in eurem Podcast-Player, sondern auch bei YouTube, nicht wahr, Sandra?
Ja, und zwar kam Fleet, was wir schon seit Wochen oder schon seit Monaten sehnsüchtig erwartet haben, das mal auszutesten, kam in Preview raus, für alle zugänglich. Das haben wir gleich mal runtergeladen und ausprobiert. Und da haben wir halt ein Video aufgenommen, weil wir gedacht haben, über eine Idee zu sprechen, ohne sie zu zeigen, ist irgendwie witzlos. Ja, und nach über einem Jahr Pause sind wir wieder mit einem Video zurück. Kein Livestreaming, wir haben es vorher aufgenommen, aber war auf jeden Fall eine schöne Sache wieder. Und dann zeigen wir, ich glaube 20 Minuten geht es lang, Fleet anhand einer Spring Boot-Anwendung. Fun Fact, in großen Projekten ist mir das Ding abgestürzt und glaube ich bei dir, so als Spoiler, JavaScript ist auch nicht so. Also glaube ich, Vanilla-JavaScript würde funktionieren, aber das, was du gerne machst, nicht so.
Ja, genau. Also mit Vue.js hatte ich ein bisschen Probleme, also Syntax-Highlighting und so fehlte. Man merkte halt, dass die Plugins fehlen. Ich würde trotzdem sagen, auch wenn ich jetzt ein bisschen vorweggreife, das Feedback oder unser erster Eindruck war nicht nur negativ, oder?
Nein, also man muss halt, also es ist ein Preview und da muss man halt ein bisschen Geduld walten lassen. Und also es ist nicht so, dass ich jetzt 200 Euro dafür ausgeben musste und jetzt total enttäuscht bin. Sondern das ist halt, ja, Preview halt, ne? Da bist du halt Tester und das wird kostenlos zur Verfügung gestellt. Deswegen, für den ersten Eindruck fand ich das jetzt in Ordnung. Und ich kam mit meiner Spring Boot-Anwendung und das, was ich so gemacht habe, da zurecht. Und dass jetzt große Anwendungen runterfallen oder sowas Exotisches wie Vue.js noch nicht unterstützt werden, dann passt das schon.
Ja. Georg, hast du mit Fleet schon rumgespielt oder steht das noch auf der Liste?
Das ist noch auf meiner Liste. Wir haben das aber mal bei unserem Artikel für die Cloud-IDEs angeschnitten. Also da war das noch nicht in der öffentlichen Beta. Und da hatten eigentlich alle gespannt drauf gewartet, weil das JetBrains Gateway zwar einigermaßen okay war, aber so richtig toll integriert fanden wir es dann doch nicht. Also ich bin gespannt, wie das wird.
Dann musst du dir auch mal das Video angucken, weil ich glaube, so das Zusammenarbeiten, das ist schon ordentlich. Aber das sieht man im Video wirklich gut, weil wir das ja wirklich da live auch ausprobieren, und ja, quasi mit den Zuschauern zusammen ein bisschen die IDE erkunden.
Ui, cool.
Ja, cool. Ansonsten, Sandra, du warst unterwegs und hast einen Hörertreff veranstaltet.
Genau, unverhofft kommt oft. Ja, ich war in der Schweiz unterwegs bei der Base One mit meinem Vortrag per Shell durch die Technik-Galaxie. Und ich habe auch wieder fleißig Ready for Review-Sticker verteilt. Also Daniel, wir müssen uns unbedingt mal treffen. Der Vorrat wird immer weniger. Sogar der Georg hat schon, hat schon Stickers.
Ich habe auch schon einen, genau.
Ja, also Daniel, irgendwie ist es lustig, dass der eigene Host des Podcasts noch keine Sticker hat.
Ja, bitte
Und
Mitleid, liebe Hörer, Mitleid, ja.
nee, aber ich glaube, demnächst treffen wir uns ja, dann kriegst du welche.
Genau.
Wenn ich noch welche dann bis dahin noch habe, aber sieht gut aus. Genau, und da bei der Abendveranstaltung, haben sich Leute auch als Hörer unser Podcast sich geoutet und dann uns über den Podcast gehört und das Feedback war positiv. Ein Wunsch kam auf, auch wenn ich die Sandra lernt kochen Spalte nicht erweitern können ums Backen.
Ja, natürlich.
Es wird immer besser.
Ja.
Aber ich bin dafür, dass die Spalte dann heißt Daniel lernt backen. Und ich weiß nicht, ob ich mit einer besseren Hälfte dann Ärger kriege.
Sandra, aber der Wunsch kam ja auf, dass es für dich ums Backen erweitert wird. Also da können wir jetzt auch nicht die Hörer enttäuschen.
Naja, sag mal so, ich stelle dir ein Backrezept vor und du musst das bis zur nächsten Folge nachgebacken haben. So habe ich mir das
Sekunde, so läuft
vorgestellt.
auch Sandra lernt kochen nicht aus, ja? Also sonst.
Bei Sandra lernt kochen habe ich den Vorteil, ich dachte, kann mir die Rezepte noch selber aussuchen.
Genau, und dann ist auch mal sowas dabei wie heißes Wasser, ne?
Na, also, um meine Ehre jetzt hier zu retten, heißes Wasser gab es nicht.
Doch, letzte Folge. Also für vorletzte Folge, da haben wir
Nein,
das
da war kein
Follow-up
heißes
gehabt.
Wasser.
War Follow-up
Ach,
heißes
das meinst
Wasser.
du Follow-up.
Ja.
Okay, gut. Okay, ich dachte als Rezept. Okay.
Ja.
Das war Hintergrundrecherche.
Das waren die Grundlagen, ja, das bringen wir jetzt noch neue Kategorien noch zusätzlich ein, so die absoluten Kochgrundlagen, ne? Ja.
Naja, auf jeden Fall. Ja, also ich habe mich gefreut über das Feedback und ja. Ich hoffe mal, dass wir damit auch noch neue Hörer getroffen haben. Es gab noch Leute, die noch nicht den Podcast gehört haben, die haben gespannt zugehört. Und deswegen hoffe ich mal, dass wir damit auch die Hörerschaft noch mal erweitern konnten.
Einen schönen Gruß auf jeden Fall. Das hier ist ja international, oder waren das alles, kamen die alle aus Deutschland oder?
Naja, Basel One, wie der Name suggeriert, war in Basel.
Genau, aber da können ja auch trotzdem Teilnehmer, die nicht aus der.
Genau, das können auch Teilnehmer aus Deutschland kommen. Genau. Ja, es war gemischt. Das waren Leute aus Deutschland, Leute aus der Schweiz. Sie haben, also da waren auch englischsprachige Leute dabei, aber es waren hauptsächlich Speaker, die englischsprachigen Slots be bedient haben. Also ich würde mal sagen, das ist schon eher eine deutschsprachige Konferenz, ja. Auch wenn
Ja,
es in
aber
der
dann haben wir,
Schweiz
das
liegt.
wäre trotzdem international, ne? Wenn wir jetzt auch die Schweiz, ne?
Ja, so, ja, so,
Eurovision.
wenn du es so siehst. Ja. Also ist das immer so, das wäre der zweite Schritt Richtung international, weil wir haben ja festgestellt, dass wir ja auch schon in Mexiko gehört werden.
Stimmt, ja. Da ist die Schweiz eigentlich gar nicht so beeindruckend. Na, na.
Ja, genau. Also der nächste Schritt Richtung Weltherrschaft ist gemacht.
Ja, sehr gut. Sogar die Schweiz hat sich für Ready for Review entschieden.
Genau. Genau.
Ja. Kommen wir zu meinem neuen Lieblingsprojekt fürs nächste Jahr. Georg wird dich auch super interessieren, denn wir wollen ja, dass die Sandra auf einer JavaScript-Konferenz einen Talk hält. Und dann kam die Sandra sofort an mit, ja, da kann ich ja meinen Shell-Vortrag halten. Ich habe gesagt, nee, 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 es muss ein JavaScript-Vortrag sein. Plus, irgendwo in dem Talk muss Java-Code eingebaut sein, den man nicht als Java-Code erkennt. Das sind so die Rahmenbedingungen für diese kleine
also,
Challenge.
Also das halte ich für ein Gerücht. Ich habe nämlich noch vor 2 Tagen unsere Folge angehört, wo das vorkam.
Nee, das
und das war ein Vorschlag,
nein,
dass wir es so machen können.
Nein, das ist schon gesetzt. Das ist gesetzt.
Hey, das merken die nie.
Das ist Gesetz, Sandra. Hallo, ein bisschen, ne? Man muss ja auch ein bisschen das Niveau hochziehen. Ja, auf jeden Fall.
Hast Moment, du ich hatte also. ich sehe schon, mit meinem Kubernetes Developer Survival Kit komme ich nicht weit. Nichtsdestotrotz, wir haben eine Umfrage bei Twitter gestartet und die ersten Ergebnisse sind reingetrudelt. Und die Enter.js hat sich gemeldet.
Ja, schöne
und
Grüße.
Hatte.
Schöne bitte? Grüße.
Achso, schöne Grüße, ja, schöne Grüße. Ja, schöne Grüße an der Stelle. Ich wollte da mal einen Kubernetes-Vortrag einreichen, Daniel. Also natürlich gemünzt auf JavaScript. Ich würde mir sogar Node.js anschauen und gucken, wie ich hier Backend-System mit Node.js schreibe. Für Kubernetes.
Ja, da bin ich aber nicht impressed, Sandra.
Okay, aber unser treuer Zuhörer, Relang, hat sich auch gemeldet. Und da muss ich sagen, das wird den Daniel freuen. Er hat als Thema vorgeschlagen Rack-Entwicklung aus Sicht eines Backend-Entwickler.
Ja.
Und auf einer Rack-Conf. Also das ist schon, würde ich mal sagen, eher eine Challenge.
Ja, das ist schon, also wenn er die React-Conf meint, dann wäre es richtig eine Challenge, ja. Ja, aber kannst du natürlich mal machen.
Kannst du dich mal machen, genau.
Ich bin gespannt.
Ja. Georg, so als JavaScript-Experte, wo meinst du, so soll ich
jetzt?
Wo sollte ich hin?
Also ich da dachte ja eigentlich, dass Enter.js so die Einsteiger Konferenz wäre für JavaScript, aber das hattet ihr mir ja in der Vorbesprechung eben schon gesagt, dass das für Enterprise steht und nicht für Einstieg. Aber
naja, ich hätte gedacht, so Enterprise, da würde ich gut reinpassen.
Es ist so der sanfte Einstieg. Ne? Es ist erstmal nur
genau.
Die Zehen ein bisschen nass machen, bevor man auf so einer richtigen JavaScript-Konferenz ist und ja.
Okay. Sag mal so, Georg, dadurch hol mir jetzt Schützenhilfe.
Ja.
Du bist auch doch bestimmt der Meinung, dass so ein Shell-Vortrag auf eine JavaScript-Konferenz auch ganz gut passen würde, oder?
Kommt so ein bisschen auf die Shell an, oder?
Ja, stimmt. Wenn
und welche nimmst du denn?
Ja, ich würde die Z-Shell nehmen.
Das klingt doch gut.
Ja. Siehst du, Daniel, also auch die Java. Ich kriege hier gerade Schützenhilfe aus der Community. Dass so ein
aus der Java-Community, ja. Aus der Java-Community.
Na gut. Auf jeden Fall, wir werden diese Umfrage noch weiter beobachten. Wir werden natürlich auch hier euch regelmäßig an Updates geben, wie es so mit meinem JavaScript-Konferenz-Abenteuer aussieht. Und dann schauen wir mal, was daraus wird.
Wolltest du die Sandra nicht als, das ist die Sandra, die macht Java, aber die ist okay?
Aber dann würde sie ja JavaScript auch machen. Das wäre ja quasi so die Weiterentwicklung dann oder der nächste Schritt.
Du, Daniel, wir könnten ja auch als Pair auftreten in den Vortrag und dann so ein Battle veranstalten.
Warum muss es immer so?
Wie so ein Rap-Battle, nur halt dann ein Sprachen-Battle.
Ein Sprachen-Battle, oh nee. Nee, aber ich würde auch mit dir zusammen Talk halten, das könnten wir auch überlegen, aber dann was Harmonisches, wie der Podcast,
was weißt du,
wo man sich immer gegenseitig hilft. Ne?
So.
Das wäre ja sonst so, als würde ich dir hier irgendwelche Kategorien aufschwatzen oder irgendwelche Challenges für Talks. Ja? Nee, das muss schon harmonisch sein.
Okay. Also schon.
Wer kriegt denn die Beispiel Anwendung schneller deployed oder? Was habt ihr da vor?
Keine Ahnung. Also die Idee ist gerade spontan gekommen, deswegen mal gucken, was sich so entwickelt.
Die Sandra ist gerade also wie der Balrog, weißt du, die Brücke ist schon zusammengebrochen, sie fällt und jetzt holt sie nochmal und versucht mich mit reinzuziehen. Ja?
Run, you fools! Ja.
Lauf, Georg, lauf!
Naja, also mitgehangen, mitgefangen, würde ich sagen, ne?
Also dann könnte doch eigentlich der Daniel JavaScript machen. Die Sandra macht Java und ich mache Clojure oder sowas. Oder Groovy.
Oh, guck mal, so ein Triple-Vortrag, das ist doch mal was.
Und hier ist ein Talk, hier sind jetzt 22 Leute auf der Bühne.
Alle in.
Oh. Naja, wenn jeder nur eine Minute redet, dann passt das doch schon.
Ja, das ist schon. Ich sag mal, das muss noch ein bisschen ausgeschmückt und ausgearbeitet werden. Aber wir kommen Daniel. Da, wir finden da was. Ja, hallo ja. Hier. Hohe Ansprüche, Sandra. Ja.
Hohe Ansprüche, genau. So. Nichtsdestotrotz, wir haben heute eine unserer Lieblingskategorien mit am Boot, nämlich Family IT Support.
Das sind nicht alle Kategorien unsere Lieblingskategorien.
Genau. Wir lieben alle unsere Kategorien, aber manche besonders. Und ich bin ja fast vom Glauben abgefallen, dass ich auf dieser Karte Telekom gehört habe oder gelesen habe. Daniel, was hast du mit der Telekom am Hut?
Ja, ich bekomme da Internet, weil ich hatte vorher Internet von einem anderen Anbieter, der in Düsseldorf sitzt und wo ich das spektakuläre Phänomen hatte, dass ich Upstream hatte, aber kein Downstream. Was erstaunlich gut in manchen Meetings funktioniert, wenn du einfach so am Stück reden kannst und niemanden zu Wort kommen lässt. Aber was auf die Dauer so ein bisschen doof ist. Und ja, jetzt gerade ist hier Telekom angesagt. Und ich muss sogar zugeben, mit der Telekom Hardware, und ich bin positiv überrascht, dass das gar nicht so schlimm ist. Also ich komme von der Fritzbox, ich bin schon einiges anderes gewohnt, aber ich sag mal so, fürs einfache Aufsetzen fand ich das eigentlich ganz cool. Wir haben hier den Speedport von denen. Und um ein Mesh aufzubauen, weil wir hier drei Etagen abdecken, die Speed Home WLANs heißen die, glaube ich. Und das ist erstaunlich einfach in der Einrichtung. Also Router ans Internet anknipsen, klappt alles, WPS-Button drücken, dann sind die Mesh-Dinger da. Und ich bin noch nicht mit dem Internet überall ganz zufrieden, also gerade beim Arbeitsplatz ist es noch bescheiden. Aber das klappt erstaunlich einsteigerfreundlich, muss ich sagen. Also auch wenn es die Telekom ist und auch wenn es Hardware von denen ist. Ist keine Fritzbox, will ich jetzt nicht sagen, aber so für mal gerade irgendwo Internet haben, ist das gar nicht so schlecht.
Also ich bin beeindruckt.
Da hätte ich ja gar nicht die Kabel in die ganzen Zimmer bei uns legen lassen müssen beim Hausbau.
Das hätte ich schon gemacht.
Das würde ich sagen. Also ich will mein Kabel in der Wand nicht missen wollen.
Ich würde halt beides machen, ne? Also ich würde gucken, dass ich Kabel auf allen Etagen habe, also Glasfaser am besten, und dann dort quasi dann das Mesh aufbauen jeweils, dass man da eine, keine Ahnung, Basisstation irgendwas hat, die das Kabel in WLAN umwandelt. Und dann kannst du mit über so Mesh-Dinger dir halt, wenn das eine nicht reicht, kommt dir drauf an, in welchem Palast du wohnst, ne? Mit Mesh so ein bisschen.
Bleipalast. Ja.
Aber ich finde das System eigentlich ganz cool und die Schüsseln sind jetzt auch nicht so groß, kannst auch theoretisch an die Wand machen oder wie du das willst, ne? Und ja, ich werde mich da zum Thema Netzwerk doch mal ein bisschen mehr mit beschäftigen. Ich will das auch alles nochmal ein bisschen moderner und mit Custom-Hardware machen, aber ich sag jetzt mal, für einfach nur Internet haben, war das jetzt okay.
Aber du weißt doch, die Stellenlösungen, die halten ja ewig, ne? Vor allem, wenn sie funktionieren.
Das ist ja das Erschreckende. Also es funktioniert ja einfach. Das ist ja das Schlimme daran. Weil bei dem anderen Anbieter, da sind wir auch auf die Fritzbox gegangen, weil der Router, den man mitbekommen hat, der war halt nicht so gut. Und das macht dann halt manchmal schon mal so einen Unterschied, was du da an Hardware hast. Und was ich bei der Fritzbox mochte, war, da kannst du ja einzelne Connections priorisieren. Du kannst also zum Beispiel sagen, mein Arbeitsrechner, der bekommt priorisiert Internet. Oder der Gaming-PC, ne? Finde ich eigentlich auch ganz nett, aber wie gesagt, wenn man jetzt einfach nur Internet braucht, dann tut's das auch.
Ja, das hatte ich bei uns zu Hause auch eingestellt, bis Axel auch in den Homeoffice musste. Und da wurde ich nach 2 Tagen gefragt, ob mein Rechner eine höhere Priorisierung hat als sein Rechner.
Nein, natürlich nicht.
Nein, natürlich nicht.
Das WLAN heißt Gäste-WLAN. Ja, ja.
Nee, ich hatte das über LAN gehabt, aber du konntest halt auch im Router halt einstellen, halt, dass bestimmte Netzwerksegmente halt eine höhere Priorisierung gekriegt hat und mein Arbeitszimmer hatte halt eine höhere Priorisierung.
Ja.
Ja, ja. Um den Hausfrieden hier oder Familienfrieden aufrechtzuerhalten, habe ich das wieder wegkonfiguriert.
Ich habe mich das auch nicht getraut, weil dann wäre das der Moment gekommen, dass ich meine Frau eingeloggt hätte in den Router und geguckt hätte, wenn das auffällig geworden wäre. Also ja.
Ja, zum Glück, ich frage Axel Weißen. Ich glaube, der Axel, ich glaube, der würde nicht auf den Router kommen können. Also die IT-Hoheit habe ich von hier zu Hause.
Ja, das darf man auch nicht abgeben. Das ist viel zu wertvoll.
Ja. Manche Sachen sind nicht verhandelbar.
Genau. Ebenso wenig meine absolute Lieblingskategorie, das Herzstück von Ready for Review.
Nämlich Beuste.
Sandra lernt kochen. Ja, die mehrfach ausgezeichnete Kategorie, ja. Der Hörerliebling.
Also sogar Axel hat heute beim Frühstück erwähnt, dass er das ganz toll findet, dass der Daniel diese Kategorie eingeführt hat, weil er findet das sehr erstaunlich, was ich seit neuestem in der Küche herzaubere.
Ja.
Ja. So, heute gibt's was für die schnelle Küche. Zucchini
bebacken. Oder wie ich sagen würde, ein Gericht, wo der Titel schon reicht, um zu wissen, wie man es kocht.
Genau. Und zwar, es gibt Zucchini überbacken mit Schinken und Käse. Ja, wie ist dieses, warum habe ich das rausgesucht? Wir hatten halt jetzt in die Sommermonate halt Zucchini im Garten gehabt und die Pflanze hat gefühlt alle 2 Tage 3 Früchte rausgebracht und irgendwann sind mir die für Zucchini halt Gerichte ausgegangen. Und da habe ich halt ein Rezept rausgesucht, das ist halt für Zucchinis gedacht, überbacken mit Schinken und Käse. Und es stimmt nicht so ganz, es müssen auch Zwiebeln rein, aber das ist dann, glaube ich, Details. Ja, wie machen wir das? Also Zucchini waschen, dann so in 2 cm dicken Scheiben schneiden, dann auf Backblech ablegen, am besten so mit Backpapier, dann mit Salz und Pfeffer würzen, dann Zwiebel schälen und in Ringe schneiden, halt auf die Zucchini-Scheiben verteilen und dann halt Schinken und Käse entsprechend verteilen. Dann für 180 Grad für 20 Minuten in den Ofen und habt ihr leckeres Mittagessen. Und damit, wir haben ja eine Checkliste für unsere Kategorie. Also es ist, ich bin der Meinung, wenn ihr einen Backofen habt in der Büroküche, ist das auch wunderbar in der Büroküche kochbar. Es ist auf jeden Fall Mittagspausen geeignet. Das ist innerhalb der Mittagspause koch- und essbar. Ich finde, es ist auch im Büro genießbar. Es hat keine strenge Duftnote. Und ich finde, das skaliert auch sehr gut zwischen nur ich und das ganze Team.
Ja, würde ich auch sagen. Sehr schön.
Ja.
Eigentlich hätten wir ja heute ein Rezept mit Reis machen müssen.
Warum das denn? Weil ach ja, Georg stimmt, wegen Georg.
Da ist auch jemand.
Weil ich da bin.
Ja. Ja, der, das können wir erst verraten. Georg ist ja schuld, in Anführungsstrichen. Unter anderem daran schuld, ist, war nicht alleine, dass wir jetzt einen Reiskocher zu Hause haben.
Den braucht man auch in jedem ordentlichen Haushalt.
Oh, Triggeralarm!
Oder Daniel?
Weißt du, es gibt Leute, die können Reis auch so kochen.
Es gibt zu viele, die es nicht können. Das also ohne.
Also man muss dazu Folgendes sagen, ich habe mich auf den Kompromiss geeinigt, wenn man in einem Haushalt lebt, wo sehr viel Reis gegessen wird, ja, und das ist ja bei dir zum Beispiel so, Georg, so viel ich weiß, dann macht ein Reiskocher viel Sinn, weil du ja regelmäßig den Reis kochst. Wenn du alle paar Wochen mal Reis zum Essen hast, dann kriegt man das auch mit dem Kochtopf hin.
Ja, also wir essen bei uns eigentlich jeden Tag Reis, also mindestens einmal, wenn nicht öfter. Und wir kochen eigentlich auch jeden zweiten Tag frischen und der bleibt dann auch im Reiskocher über Nacht warm. Und das ohne ist halt einiges einiges unkomfortabler für uns und drum ja. Haben wir halt einen.
Genau, und meine Frau hat meinen Sushi-Kurs gemacht und dann wurde ihr so verraten, wie man das mit dem Kochtopf den Reis ordentlich hinkriegt. Ich kriege es auch nicht mehr genau zusammen, aber sie gießt dann eine gewisse Menge Wasser rein für den Reis und lässt das eigentlich dann einfach nur kochen. Und wenn das Wasser weg ist, ist der Reis fertig, so ungefähr. Und das schmeckt auch sehr gut. Aber ja, also das ist geht genauso. Aber bis jetzt ist hier in unserem Haushalt, hat es noch keinen Reiskocher geschafft. Aber vielleicht hast du da, jetzt ist es super spontan, Georg, ist nicht schlimm, wenn du es nicht weißt, aber hast du eine Empfehlung für Reiskocher für unsere Hörer? Oder eine Marke oder irgendwas, woran erkenne ich, dass es ein guter ist? Oder dass er Sinn macht für meinen Haushalt?
Also wir haben zur Hochzeit einen von meiner Schwiegermutter gekriegt. Der ist von Tiger. Das ist eine recht bekannte Marke auch. Und wenn ihr einen japanischen wollt, dann den von Sojirushi. Das ist eigentlich die bekannteste Marke aus Japan.
Wir können ja mal gucken, Sandra, ob wir das noch in die Shownotes reinsetzen dann, ne? Dann könnten wir die Links
genau,
da reinsetzen.
Genau, die Zukunft Sandra wird sich drum kümmern.
Danke, Zukunft
genau,
Sandra.
So.
Und wir können gerne nochmal den Reiskocher verlinken, der bei uns einen Einzug gehalten hat, nach ausgiebiger Beratung von Georgs besseren Hälfte und Axel.
Und wo liegen die? Also was kostet so ein Reiskocher? Ich habe da echt keine Ahnung.
Also ich habe jetzt für unseren, also wir haben den Reishunger und den nicht den Mini, sondern den normalen und da haben wir 100 Euro dafür bezahlt.
Geht hier eigentlich, ne?
Ja, also der Mini, der ist noch günstiger, aber der ist dann wirklich für Single-Haushalte.
Der von Tiger, den haben wir, glaube ich, damals für so 300 Euro gekriegt. Der ist inzwischen, glaube ich, bei knapp 400 oder so. Ja, das ist halt auch ein Modell für einen täglichen Gebrauch dann.
Daniel, hörst du? Das ist eine Geldanlage. Steigerung von 30%.
Ja.
Georg, ich glaube, er nimmt das mit dem Reiskochen nicht so ernst.
Ich bin immer so ein bisschen damit am Liebäugeln, aber wir essen halt nicht so viel Reis. Also wir essen Reis ab und zu, aber nicht so oft, dass sich das unbedingt lohnt, ne? Also, ja.
Ja. Aber ich habe eine steile These letztes Mal aufgestellt, dass so ein Reiskocher eigentlich ein Thermomix ohne Rührwerk ist. Und den günstig.
Das kann sein. Also das ist, ja, das ist gut möglich. Da fehlt mir die Erfahrung.
Also man brät ja eigentlich nicht damit, gell?
Oh, das würde ich sagen. Ich habe nämlich jetzt One-Pot-Rezepte rausgesucht. Und obwohl ich jetzt sehr skeptisch bei diesem Reiskocher hier im Haushalt bin, ich glaube, ich bin mittlerweile diejenige, die am meisten damit kocht. Weil ich habe festgestellt, man kann auch alles Zutaten einfach reinwerfen, Deckel zumachen und eine Dreiviertelstunde warten und man kann leckeres essen.
Ja, wir haben immer so Würzmischungen aus dem sorry, aus dem Asia. Supermarkt, wo das auch mitgeht.
Also,
Aber meine Frage, der klassische Reiskocher, ist das auch bei euch so, Georg, dass ihr dann noch andere Sachen drin macht oder macht ihr nur Reis da drin?
eigentlich Reisgerichte, hauptsächlich.
Also auch andere Sachen kommen dann da rein, die Gewürzmischung und sowas und.
Genau. Und da gibt es auch ein paar, die dann schon Pilze und so mit dabei haben, aber wir braten jetzt nichts drinnen.
Okay. Spannend.
Daher auch du kriegst irgendwann mal einen Reiskocher.
Vielleicht, mal gucken. Ich werde ja die ganze Zeit hier bearbeitet.
Aber da kommen ganz neue Dimensionen auf. Auf jeden Fall, bei uns ist der Reiskocher erstmal geblieben und ich habe mich damit angefreundet.
Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Gut, kommen wir zu den News des Monats und ja, Sandra, da gibt es bei Netflix eine Änderung.
Ja, Netflix wird zum normalen Fernsehen. Der Netflix-Abo gibt es jetzt mit Werbung. Also es gibt wohl ein neues Preismodell, was wohl weniger kostet als das normale Abo. Aber man muss sich halt vor jedem Film und einmal in der Mitte und am Ende halt sich Werbung reinziehen. Und da frage ich mich, warum ich dann für Netflix zahlen soll, wenn ich mir dann sowieso Werbung anschauen muss.
Ja, also ich hab kein Netflix mehr. Wir haben das letztens abbestellt, weil wir fast nichts mehr drauf geguckt haben. Aber mit Werbung finde ich das irgendwie sinnlos. Aber es ist natürlich dann nochmal günstiger, wenn es anderen Leuten vorher zu teuer war, können sie dann halt zum kleineren Preis sich das angucken, ne? Und die Werbung halt ignorieren, wie im Fernsehen.
Ja, aber das ist irgendwie. Also ich fand gerade Netflix halt interessant oder Streaming, weil ich da keine Werbung drin hatte.
Ja, eben,
Und
ja.
ich meine, RTL und so ProSieben kriege ich auch komplett kostenlos und gucke mir dann Werbung an, ne? Und hier muss ich ja noch dafür zahlen, dass ich Werbung anschaue.
Das macht aber zum Beispiel Sky genauso. Wenn du
Ah,
das
interessant.
hast, musst du dir am Anfang auch immer noch mal drei, wenn du Pech hast, drei oder vier Werbespots angucken. Und ja, ist halt irgendwie, doof, aber ja, wenn man den Content davon haben will, geht das leider nur so.
Hat aber, weißt du, ob Sky dann auch ein Abo hat, wo man das ohne Werbung schauen kann?
Also wir haben normal Sky irgendwie mit so einer monatlichen Gebühr und da ist das einfach mit drin. Du guckst ja auch, also ich habe mir das primär wegen Fußball und so, also ich gucke normalerweise am Wochenende Fußball auch drüber und da hast du ja auch in der Halbzeitspause Werbung. Ganz normal.
Ja, okay. Das bei Sport, okay, darüber lässt sich halt streiten, aber so im Film hätte ich jetzt gesagt, müsste es ohne Werbung sein.
Ja, also der ist ja auch nur am Anfang. Also vor dem Film kriegst du die Spots angezeigt, danach hast du komplett ohne Werbung. Ich finde aber eigentlich auch während Sportevents ist doof, ne? Also dann würde ich mir lieber irgendwie noch irgendwelchen Content dazu anschauen, aber ja, das ist halt, ja.
Ja, aber krass finde ich das schon. Also das, ich meine, auch gerade die Bundesliga und sowas, das sind, glaube ich, die Sky-Abos auch nicht gerade günstig.
Also, ja, ich glaube, 30 € oder so ist man da bei irgendwie in der Größenordnung.
Ja, deswegen, also finde ich schon ein bisschen krass.
Ja, das ist schon eine Hausnummer, oder? Also 30 € und dann noch Werbung dazu. Ich weiß
also,
nicht. Also,
wir haben halt so ein Paket mit Filmen und Serien dabei, was wir auch nutzen. Und am Wochenende halt dieses Sport- und Fußballpaket. Ja, das ist wird sich jetzt auch nicht mehr lange geben bei uns, aber momentan haben wir das noch, weil wir noch ein paar Sachen da am Gucken sind, kann man momentan auch monatlich kündigen und ist jetzt ist, ja, ich mache das schon eine Weile, deshalb bin ich das gewohnt.
Stockholm-Syndrom.
Ja, wie so oft, wie bei all diesen Diensten, ne? Also wenn ich jetzt überlege, wie viele Streaming-Dienste es gibt, jetzt bald kommt noch Paramount Plus raus und da ist für mich das große Problem, dass die halt die ganzen Star Trek-Lizenzen haben. Ja, dafür haben wir jetzt Amazon und Netflix nicht mehr, also irgendwie, ich glaube, irgendwann geht der Trend dahin, dass man das immer nach Bedarf sich den Streaming-Dienst holt, der einen gerade interessiert und die anderen dann halt nicht hat.
Das ist, kann sein. Georg, was sind deine Streaming-Dienste, die du regelmäßig nutzt?
Also wir haben ganz klassisch Prime und Netflix. Und auf Prime haben wir beispielsweise PK geschaut. Und auf Netflix habe ich Cyberpunk, die Serie geschaut letztens. Also das ist die zum Computerspiel auf Konsolen und PC.
Ah, ich wusste gar nicht, dass es dazu noch eine Serie gibt. Ja, cool. Gleich mal auf
die haben jetzt auch gerade erst raus neu und ich habe sie auch an zwei Abenden gebinged dann. Und die bringt auch diese Atmosphäre aus dem Spiel sehr gut rüber. Also dieses düstere, das topische, was das hat.
Ja, da habe ich es nicht cool, so weit geschafft. Ich habe da, glaube ich, 3 Folgen geguckt und ich habe das Spiel aber auch nie gespielt. Und da hat mich die Serie so nicht abgeholt, aber vielleicht hätte ich dir da noch mal eine längere Chance geben müssen. Ja.
Jetzt ist vorbei. Kein Netflix-Abo mehr.
Ja, das geht ja relativ schnell. Also.
Klick.
Klick, klick. Ja, Und nachdem wir vor 2 Folgen Java 19 gefeiert haben, feiern wir heute Node 19.
Ja, genau. Da kam jetzt wieder eine normale Version raus. Das ist, soviel ich weiß, auch nicht geplant als LTS. Ist eigentlich ein normales Upgrade, was kommt. 9 ist quasi die Current Release Line von Node. Also sobald 18 in den Long-Term Support geht, das sollte bald passieren. Momentan ist 16 Long-Term. Und ja, da kam jetzt 19 raus. Das war so ein Standard-Update. Ein, zwei ganz nette Sachen sind da drin. Also zum einen hat man früher, wenn man so Node-Programme in einem Watch-Mode laufen lassen wollte, also quasi, dass immer, wenn man was am Code ändert, dass das Ding nochmal neu gestartet wird, der Prozess, eigenes Tooling gebraucht. Das kann Node jetzt selber mit einem experimentellen Flag, um dann was zu starten. Und die Web-Crypto-API ist jetzt stabil, die kann man verwenden. Und ja, sonst ist so ein bisschen was unter der Haube. Aber wir haben aufgeschlossen, wir sind jetzt auch bei 19. Ja.
Ja, in Kamelrennen sind wir beide wieder gleich auf.
Ich glaube, das kommen wir auch nicht mehr raus, weil die Release-Zyklen sind, glaube ich, relativ nah beieinander. Das ist.
Ja, außer einer von den beiden wechseln die Release-Zyklen wieder, dann könnte es wieder anders aussehen.
Habt ihr eigentlich ein Plugin oder so für die Idee, dass das mit Java geht, also dieses Watching? Da habe ich es ja mal früher unter Eclipse, dass Infinitest, das funktioniert aber unter IntelliJ nicht mehr so toll. Habt ihr da irgendwas Ähnliches?
Also ich kenne das nur für Application Server, das ist JRebel an der Stelle.
Ja, genau.
Spring Boot kann das von der Command Line mit diesen Developer Tools. Aber das ist jetzt nichts, was für die Idee an sich ist, sondern das sind halt alles Lösungen, die über halt Command Line halt geht.
Ja.
Ich kenne da auch nichts. Nee, keine Ahnung. Also aus der JavaScript-Welt kenne ich schon echt lange, denn früher hat man NodeMon oder sowas verwendet dafür. Ist ein nettes Tool, um dasselbe zu erreichen. Jetzt ist es halt eingebaut in den Standard. Aber was in der Java-Welt so geht, keine Ahnung.
Fragen wir doch einfach mal die Hörer dazu.
Ja, also wenn ihr da was kennt, immer her damit. Wir hatten das Thema letztens schon mal, als wir so ein bisschen über die Entwicklungserfahrung gesprochen haben und dass das so ein bisschen in der Java-Welt fehlt. Aber vielleicht kennt ihr da ja was und dann könnt ihr uns gerne schreiben bei Twitter oder Kontaktformular oder Discord oder Brieftaube geht auch. Genau, da würden wir uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr da was Interessantes für uns habt. Ja, dann können wir das auch über den Podcast weitergeben.
So, und die Macintosh-Fanboy-Gemeinschaft hat wieder einen Grund zu feiern.
Ja, es ist so wie bei den Linux-Jüngern, ne? Die dann so alle halbe Jahre ihre neuen Snaps kriegen. Genau, ist ja inzwischen so, dass man einmal im Jahr eigentlich für alle Geräte im Apple-Universum Updates bekommt. Und für uns diese Woche, für euch ist es jetzt schon ein paar Wochen her, war das macOS Ventura. Das habe ich mir jetzt auch relativ zeitnah auf meine Rechner drauf gemacht. Und ich sag mal so, für den tägliche Arbeit ist das ein ganz solides Standard-Update. Bei den einzelnen Anwendungen sind ein paar neue Features dazugekommen, die ganz nett sind. Also vor allem im Zusammenspiel, wenn du noch ein iPhone hast, du kannst zum Beispiel so Fotobibliotheken automatisch teilen und kannst sagen, okay, wenn ich ein Foto von gewissen Personen mache, dann teile ich das Foto mit meiner Familie oder mit einzelnen Personen. Ne? Oder definiert halt solche Regeln, das finde ich eigentlich ganz cool. Bei E-Mails ist ein bisschen was nachgeliefert worden, dass man die zurückstellen kann. Und ansonsten viele Details unter der Haube. Für mich war gerade so arbeitstechnisch wichtig, hat eigentlich sofort geklappt alles. Also Homebrew hat sofort mitgemacht und das normale Arbeiten, da habe ich jetzt noch keine Einschränkungen beigemerkt. Woran ich mich gewöhnen muss, ist ein neues Feature, das gibt es auch auf dem iPad, das nennt sich Stage Manager. Das ist nochmal, sagen wir mal, eine neue Art und Weise des Fenstermanagements. Und zwar hast du quasi, wenn du das anschaltest, auf deinem Desktop rechts die letzten 5 oder 6 Anwendungen als Fenster sichtbar und in der Mitte dein Hauptfenster. Und kannst darüber dann relativ schnell auch mit der Maus navigieren. Und du kannst dir auch so, ich sag mal, so Workspaces damit zusammensetzen, dass du sagst, diese 3 Fenster jetzt zusammen und dann da zwischen diesen Fenstergruppen, sage ich jetzt mal, navigieren. Das Feature hat aber gerade so in meiner Bubble ganz viel Kritik gerade am iPad bekommen, weil die Leute es immer wieder hinkriegen, da Sachen zum Absturz zu bringen oder dass sich die Fenster komisch verhalten. Und ich habe es jetzt heute mal intensiver genutzt, auch um hier im Podcast drüber reden zu müssen. Und ich habe einfach gemerkt, ich brauche es nicht, weil ich einfach mit Command-Tab zwischen meinen Fenstern immer so durchnavigiere und so mit Spaces, also du kannst ja auch beim Mac wie auch unter Linux mehrere Desktops so nebeneinander haben. Da habe ich so meine Ordnung, da durfte es keines weiteren Features. Aber sonst ist es ein ganz solides Update. iOS, iPadOS 16 auch. iOS hatte ich jetzt auch schon, als es rauskam, aufs iPhone gemacht und iPadOS kam auch jetzt für uns am Montag raus, also wir haben heute den 26. Oktober und ist auch ansonsten so primär ein solides Update. Nichts Umwerfendes, aber es läuft und macht keinen Ärger, das ist ja schon mal viel wert.
Georg, bist du auch schon in Genuss des neuen Updates gekommen oder bist du noch konservativ unterwegs?
Also ich habe iOS 16 schon drauf, also das 16.1 auch schon seit gestern war es, glaube ich, als ich es installiert habe. Aber auf dem Mac habe ich es jetzt noch nicht. Ich habe es aber ähnlich wie der Daniel konfiguriert. Also ich habe meine Spaces immer den selben Programmen zugewiesen. Also ich habe auf 1 immer die IDE und das Terminal und auf 2 den Browser und so weiter. Und darum frage ich mich jetzt auch gerade, ob mir dieses Desktop-Management-Feature so gefallen wird. Mal sehen. Ich bin gespannt.
Also es geht, wenn du ein großes Display hast, stört es nicht so sehr, weil dann stört es mich nicht, wenn das IntelliJ-Fenster zum Beispiel ein bisschen kleiner ist. Ne? Also du kannst es auch drüber ziehen, aber ich habe es ein bisschen kleiner gemacht, damit ich die daneben auch sehe. Das geht. Wenn ich jetzt, wie jetzt gerade, am Notebook sitze, fehlt mir der Platz. Dann nimmt das einfach zu viel Platz weg, dafür, dass ich da jetzt nur ein paar Fenster organisiert habe. Und ich bin halt, ne, so Command-Tab ist so der Standard, um zwischen Fenstern durchzunavigieren und das klappt eigentlich sehr gut. Ja.
Okay. Ich habe die immer auf Alt 1, Alt 2 und so weiter. Und ich habe es, glaube ich, so optimiert, dass ich eigentlich immer nur eine Anwendung parallel sehe, um halt den Fokus etwas zu verbessern.
Ja, das mache ich auch so.
Ja.
Also das ist... Genau, also, aber kannst ja mal ausprobieren, wenn du upgradest, bin ich mal gespannt, wie du es findest. Ist halt, war halt so eines der großen Features, was angekündigt wurde, was mich jetzt aber noch nicht so sehr abgeholt hat. Das muss ich sagen.
Mal sehen, wie es wird.
Aber ich finde immer wichtig, wenn du gerade so Homebrew und so im Einsatz hast, dass da alles klappt. Weil da gab es auch Versionen, wo du dann erstmal nicht arbeiten konntest, weil gewisse Tools gefehlt haben zum Entwickeln.
Das hört sich schon langsam an wie so Windows-Feeling bei euch auf dem Mac.
Immer dieses Getrolle von den Linux-Leuten, ja? Nur weil wir
Sandra, du
keine
trollst uns wieder.
nur weil wir kein Kernel kompilieren, ja?
Ja, die Zeiten sind aber auch schon vorbei.
Nee, also ganz ehrlich, das ist Welten besser als alles, was ich von Windows kenne. Das klappt echt gut und ich meine, man muss halt auch mal ein Feature ausprobieren, auch wenn es dann nicht so gut ist, um sich irgendwie weiterzuentwickeln. Und ich glaube, die Idee ist halt einfach, wenn du mit einem großen Display arbeitest oder mit mehreren Displays, dann kann das eine schöne Möglichkeit sein, halt so Arbeitsbereiche parallel zu verwalten. Ne? Vielleicht verwende ich das auch noch falsch. Ich habe es jetzt ja auch erst einen Tag eingesetzt. Aber ja.
Ja, die Begründung hören sich schon wie aus der Windows-Welt an. Alles gut.
Ja, wir haben halt keine
Bananensoft.
Snaps, weißt du, das ist halt.
Ja, das war. Ja, die habe ich auch bei mir auch runtergeschmissen. Die habe ich bei mir auch nicht. Aber du hast recht, Snap ist halt auch eine Krankheit.
Ja, aber jetzt mal im Ernst, nehmen wir auch mal Snaps, um jetzt so ein bisschen das Apple-Gebäsche da rauszuholen. Es ist ja eine Idee, wie du Anwendungen verteilen kannst. Ne? Also das ist ja auch valide, sowas zu entwickeln und mal auszuprobieren. Ich finde jetzt nicht schlecht, die Grundidee zu sagen, hey, wäre das nicht cool, wenn wir so eine, ich sag mal, so ein containerartiges Konstrukt haben, wo alles drin ist und damit stellen wir sicher, dass die Anwendung funktioniert.
Um Gottes Willen, dann bin ich bei dir. Ich meine, mit den Fat-Jars und sowas oder Warfiles, das hatten wir in der Java-Welt schon seit längerem. Also, was hier eigentlich die Kritik halt, das ist halt die Umsetzung, ne?
Ja, genau. Und das ist halt hier jetzt auch
Und
die Kritik, ne? Also grundsätzlich, also muss man jetzt auch mal sagen, ich habe upgegradet und es lief alles, ne? Also ich konnte einfach so weiterarbeiten. Und ja, da sind ein paar Sachen, die geändert wurden, die gefallen mir besser, optisch oder von der Usability andere schlechter, aber es ist nicht so ein neues Betriebssystem, sondern es ist so das jährliche Update, was du bekommst. Und ja, ein paar Sachen werden bleiben, ein paar Sachen werden sich über die Zeit entwickeln.
alles gut, alles gut. Ich find's schön für euch, dass ihr was Neues habt, über was euch ihr freuen könnt.
Ja, freuen wir uns auch.
So, und die nächste News des Monats. Ich war echt baff. Denn ich habe eine Stunde vor dem Podcast aufgenommen, diese Karte erstellt. Und bei der Besprechung sagte Daniel, ja, habe ich gekauft. Ja, wie? Wie denn? Geht doch gar nicht. Doch, doch. Ich so, trollst du mich jetzt oder was? Nein, nein. Und zwar, worum geht es? Keychron hat eine neue Tastatur rausgebracht, nämlich eine Keychron K3 Pro mit Low-Profile-Tasten. Ist eine 75% Tastatur. Und ich glaube, Auslieferungstermin ist Januar 23.
Genau.
Und da ich so richtig verstanden habe, hast du sie gleich mal gekauft.
Ja, genau. Also Keychron macht das hier immer, wenn eine neue Tastatur rauskommt und haut die erst bei Kickstarter raus und lässt das dann irgendwie baken. Und das ist auch entsprechend erfolgreich. Also die haben jetzt schon sechsstellig damit eingenommen. Von der Tastatur in der Konfiguration, wie ich sie hatte, waren jetzt auch nicht mehr so viele da. Und ja, ich habe schon die ganze Zeit mich bisschen damit, also was vermisst, nämlich ich habe zwar eine Low-Profile-Tastatur für andere Rechner oder auch mal fürs iPad, aber halt keine mechanischen. Und da habe ich gedacht, boah, geil, das ist Low-Profile, es ist hot-swappable, die Tastatur ist hier doppelt gegossen. Jetzt haut mich gleich wieder der Klick-Klack-Hack. Da gibt es nämlich einen tollen Namen für, aber diese, ne, die Tastatur, das ist halt auch relativ hochwertig. Die kann über Bluetooth sich mit drei Geräten verbinden und das alles zu einem, ja, Keychron-Preis halt. Also ist jetzt nicht irgendwie High-End, was die machen, aber ich glaube, sie machen, öffnen den Markt für mechanische Tastaturen für viele Leute so ein bisschen, ja, oder erreichen viele Leute damit. Und ja, ich habe die Karte hier drin gesehen, als ich mich auf den Podcast vorbereitet habe. Versehentlich, mache ich ja sonst nicht. und das Video angeguckt und gedacht, ach ja. Und dann habe ich die eben bestellt und ja, haben wir dann im Januar, Februar irgendwann im Konsum.
Ja, das würde ich, bin mal gespannt. Vielleicht ein paar andere Eckdaten. Also Switches gibt es halt die drei gängigsten Varianten halt, linear, also Red, Brown und Blue. Und ich bin mal gespannt, was der Daniel dazu sagt. Denn dann könnte ich vielleicht auch schwach werden. Ich hoffe ja mal, dass vielleicht eine 100%ige Layout-Tastatur rauskommt. Dann würden sie mich halt kriegen. Aber ja gut. Da, oder ich probiere es mal mit einer 75%igen. Ja, ich bin da vielleicht ein bisschen zu picky.
Ich bin bei den Switches echt, also ich musste die Switches noch nicht auswählen. Ich weiß es echt noch nicht. Ich habe sogar schon über blaue nachgedacht. Dann habe ich aber gedacht, dass ich so einen Low Profile ja eher mal im Zug mitnehme. Ja. Da könnte ich mir ein paar Feinde machen. Ja. Georg, du hast auch eine mechanische Tastatur, oder?
Genau, ich habe eine Ducky 3, die mir auch der Daniel empfohlen hat. Und die Sandra auch, denke ich. Irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie das lief damals, aber das haben von euch auf jeden Fall.
Also ich habe eine Shakun, weil ich ja eine Low-Profile-Tastatur habe. Und von Low-Profile gibt es halt nicht so viele. Und ich weiß, dass du auf der Suche warst und habe ich gesagt, guck dir das mal mit der Ducky 3 an, der Daniel ist davon sehr begeistert. Und,
ja, genau so lief das. Ja, ja, richtig.
Ich glaube, du hast die damals die braune bestellt.
Mhm.
Und ja.
Genau, dasselbe Setup wie ich. Ich habe das auch eine US-Tastatur damals geholt, ne? Oder hast du deutsche geholt?
Nee, ich habe es US, und ich habe aber das Eurokey.
Genau, so habe ich
Layout auch drauf.
Ja, genau.
Ja.
Genau, das habe ich auch. Also das Ready for Review Setup.
Genau.
Approved, genau. Hast du die voll oder auch 10 Keyless wie ich?
Ja, ich habe TKL ist ohne, genau. Also die ein bisschen mehr als 75% hat. Ich glaube, das ist die TKL, ne?
Genau, ja, ich auch. Ich hatte vorher noch so ein Happy Hacking Keyboard. Das war mir aber zu klein irgendwann und ich habe es auch nicht hingekriegt, den Backtick an eine Position zu kriegen, wo es mich nicht mehr nervt. Also der ist auf dem Keyboard in Hardware unten rechts und das passte mir irgendwie absolut nicht. Und drum habe ich mir dann der Ducky geholt.
Also ich muss auch sagen, ich habe die jetzt, glaube ich, ein Jahr, ein bisschen länger als ein Jahr und ich habe es keine Sekunde bereut. Also das ist wirklich so ein Kauf. Die Tastatur würde ich als Haupttastatur immer wiederholen. Und ich habe die auch, glaube ich, mit Brown Switches. Ich bin immer so am Hin und Her gerissen, ob es so einen Unterschied macht, die mit Blauen mal auszuprobieren. Aber wahrscheinlich hole ich die Braunen dann auch wieder. Mal gucken. Werde ich hier berichten.
Also ja. Im Januar 23 dürft ihr euch schon freuen, kriegen wir auf jeden Fall wieder ein Tastatur-Update.
Genau, eine Folge, wo ich nur über Tastenanschläge kommunizieren werde.
Oh Gott.
Klick, klack, klick, klack.
Genau.
Vielleicht können wir dann so einen Sound so einen Soundcheck machen dann.
Ja, sonst tippe ich ja ganz leise. Ja.
Ja, natürlich. Es wird ja dann immer meine Tastaturen hier sich beschwert. So, und wir haben auch noch ein Update aus der JavaScript-Welt.
Ja, ey, ich habe die News des Monats ja quasi hier mal übernommen. Das schaffe ich ja sonst nie. ist jetzt auch wieder, dadurch, dass wir ein bisschen vorher aufnehmen, vielleicht schon ein bisschen älter, aber die Firma Versal, die, bietet sowas wie Next.js an, was ein auf React basierendes Framework ist. Und die bieten auch Plattformen an für so Serverless-Sachen zum Deployen und so. Und die sind in den letzten Jahren schon aufgefallen, dass die viele kluge Köpfe aus der JavaScript-Welt eingekauft haben. Und zwar nicht nur irgendwie in einem Ökosystem, sondern sie haben zum Beispiel den Svelte-Schöpfer angestellt. Sie haben einen der Webpack-Schöpfer geholt. Und die hauen in letzter Zeit einige coole Features raus und Tooling raus. Und was jetzt ganz neu raus ist, ist TurboPack. Das ist zum jetzigen Zeitpunkt noch eine Alpha. Und das ist ein Nachfolger von Webpack. Jetzt fragt sich die Sandra, was ist denn Webpack? Webpack ist quasi das Tool, das deine JavaScript-Code nimmt und deine Frontend-Assets nimmt und also zum Beispiel Bilder und CSS-Dateien und HTML-Dateien und die alle processen kann, um sie so aufzubereiten, dass sie dann zum Beispiel auf deinem Server deployed werden können. Das heißt, CSS könnte oder SCSS oder keine Ahnung was könnte minifiziert werden, um jetzt mal einfache Beispiele nehmen zu werden oder HTML-Dateien könnten erstellt werden, wo dann deine Skripte und deine Style-Sheets schon reingebunden sind. Oder halt dein JavaScript oder TypeScript-Code wird durch die passenden Build-Tools durchgejagt, um am Ende so in Artefakten rauszukommen, wie du das brauchst. Die können dann auch so Sachen, damit die Artefakte, die du bekommst, möglichst klein sind und schnell ausgeliefert werden können. Ne, das ist so quasi, was Webpack macht. Und Webpack ist schon sehr lange so einer der Standards, der früher vor allem hat man die Webpack-Konfiguration noch selber geschrieben. Heutzutage hat jedes Framework eigentlich so ein Tooling, um das Frontend zu bauen und nutzt im Hintergrund Webpack oder halt Vite, das hatten wir ja auch schon. Und TurboPack ist der selbsternannte Nachfolger für Webpack. Der so ein bisschen, also erstmal ist er in Rust geschrieben, was natürlich schon mal alleine ein Argument ist, ein Tool einzusetzen. Und der so ein bisschen sich auf die Fahne schreibt, über sehr intelligentes Caching keinen Bildschritt doppelt zu machen. Also auch wenn du mehrfach die Anwendung baust, darauf optimiert ist, dass nur die Sachen neu gebaut werden, die auch neu gebaut werden müssen und nicht alles. Und dadurch soll er halt unfassbar 100-mal schneller sein als Webpack, steht auf den Marketingseiten. Und das Spannende ist halt, dass Menschen wie der Schöpfer oder einer von den Schöpfern von Webpack da im Team mitgearbeitet hat. Also da auch wirklich sehr schlaue Leute dabei waren. Und das ist eine ganz spannende Entwicklung, die man jetzt so immer mehr im Frontend-Bereich sieht, dass da mal Firmen außerhalb von den ganz Großen wie Facebook und Google Einfluss nehmen, weil sie so dieses Tooling zur Verfügung stellen und neue Versionen davon rausbringen. Oder neue Alternativen.
Also richtig, richtig Turbo, ja?
Richtig Turbo, genau. Ja, das ist, ist eigentlich eine. Und das kommt jetzt, aber das wollte ich jetzt eigentlich, also, der, es ist auch dabei jemand, der hat, hieß es Turbo Build oder Turbo Cache, jetzt muss ich mal gerade gucken. Ich glaube, es hieß Turbo Build, Google mal schnell. Ne, Turbo Repo. Der hat ein Build-System geschrieben, um JavaScript und Codebase relativ schnell zu bauen. Ne? Und TurboPack basiert dann halt oder baut das darauf auf und erweitert das Ganze.
Also die bauen ein Turbo-Ökosystem.
Sieht so aus. Ja, und das Coole ist halt, und ich weiß jetzt, ich höre ja schon den Spott aus der Backend-Ecke da, ja. Aber es ist natürlich spannend, welche Entwicklungen da drin sind, ne? Und was man an Tooling nutzen kann, weil jetzt kommt der Empire Strikes Back. Wenn ich mir heutzutage angucke, wie moderne Java-Entwicklung aussieht und wie moderne JavaScript-Entwicklung aussieht, alleine von der IDE-Unterstützung, vom Tooling, von der Geschwindigkeit, wie schnell ist was gebaut, wie schnell kann ich was ausliefern, da ist JavaScript und das ganze Tooling schon eine andere Liga. Und das kommt halt daher, weil viel in dem Ökosystem passiert und auch immer mal wieder Tools ausgetauscht werden.
Ja, da mag ich nicht widersprechen. Ich finde es interessant, dass sie halt auf Rust jetzt aufbauen, das ganze Tooling. Bei uns in der Java-Welt ist ja jetzt eher so, dass das Tooling halt in derselben Sprache geschrieben wird, wie halt die Sprache.
Das stimmt, das hast du recht, das ist so ein bisschen speziell, aber finde ich jetzt eigentlich erstmal auch nicht negativ, dass man so sich
andere... Also das ist jetzt kein negativer Punkt, sondern dass mich das überraschte.
Sehe ich ganz genauso, ist natürlich ein bisschen ungewöhnlich, aber es ist interessant. Und was man dazu sagen muss, wenn du ein Projekt hast, das, ich sag mal, so nach dem Standard gebaut ist, wie man JavaScript-Projekte heute baut, kannst du auch mit moderatem Aufwand migrieren. Du hast meistens Probleme, wenn du dir Sonderlocken da reingebaut hast. Oder
gut,
super komplexe Projekte.
Gut, aber das haben wir in der Java-Welt ja genauso, ne?
Genau, also ich glaube, wenn du jetzt von Maven auf Gradle wolltest oder andersrum, das ist auch, ich sag mal, ein bisschen Migrationsaufwand, aber ist jetzt auch nicht komplett unmöglich. Und deinen Java-Code musst du dafür normalerweise nicht anpacken, hätte ich jetzt mal gesagt.
Vor deinem Kotlin-Code. Also außer du hast komische Gradle-Builds, die alles irgendwie customized sind, dann, ja gut, aber dann liegt der Fehler woanders.
Ja, genau, aber dann ist es doch auch meistens so, dass du den Code an sich vielleicht in andere Ordner schieben musst, aber der Code selber ist doch dann normalerweise wird nicht verändert, oder?
Lass mich mal nachdenken.
Also du kannst bestimmt was konstruieren, aber ich meine jetzt so...
Ja, genau, also ich bin gerade meine Gradle-Migrationsprojekte mal kurz im Kopf durchgegangen, ob wir da den Source-Code irgendwie anpassen mussten. Nein, den Source-Code mussten wir nicht anpassen, aber so Konfigurationsgeschichten waren dann anders, weil sie das irgendwie mit Gradle Magic nochmal verändert hatten. Mhm. Das passte halt dann in der Maven-Welt halt nicht.
Ja, das hast du halt, das kannst du immer haben. Also ich meine, das sind so die Probleme, die du mit jedem Build-Tool haben kannst. Je mehr Leute customizen, desto schwieriger ist es dann irgendwie, dasselbe mit anderen zu erreichen. Was ich wichtig finde, ist, dass obwohl wir da in der Frontend-Welt diese Entwicklung haben, dass du nicht das Rad neu erfinden musst. Ne? Also es sind immer noch relativ ähnliche Prinzipien, die du hast, und der Code muss normalerweise nicht mehr rumgeschoben werden. Ne? Aber es kommt natürlich darauf an. Ich bin mir sicher, auch bei den Hörern werden ein paar sagen, ja, schau dir mal mein Repo an, dann wirst du was anderes erzählen. Die Fälle gibt's auch, aber...
Ja. Aber das ist halt... aber das ist jetzt nicht kein ökosystemspezifisches Geschichte, sondern das ist einfach... dass die Leute halt das an der Stelle meistens nicht besser wussten.
Ja.
Und dann halt, genau. Deswegen jetzt, sorry, dass ich da so ein bisschen spöttisch unterwegs war.
Ja gut, du warst ja schon auf Touren wegen macOS und iOS und iPadOS, ne? Und dann jetzt auch noch Frontend, das ist schon nachvollziehbar.
Ja. Alles gut. Ja, und da kommen wir mal zu unserer nächsten Kategorie Themen. Und wir fangen erstmal mit Follow-ups und dann müssen wir auch Asche über unser Haupt. Wir hatten mal eine Folge gehabt, wo wir über Golang im Backend für Webanwendungen gesprochen haben und wir gesagt haben, das wird sich hier niemals durchsetzen. Und in meiner Bubble ist jetzt aufgesehen, die ersten Stellenanzeigen aufgepoppt, wo halt explizit Golang-Entwickler für Backend gesucht wird, für Webanwendungen. Und heute auch, habe ich ja nochmal geguckt vor der Folge, und es ist anscheinend wird das immer mehr. Also da muss ich jetzt Abbitte tun. Das hatte ich jetzt anders eingeschätzt, aber gut. Ich lasse mich ja gerne auch einen besseren belehren.
Ja, genau. Also da ist ein bisschen was passiert. Ich mag auch immer noch Go als Sprache ganz gerne. Ich könnte mir jetzt nicht drin vorstellen, Vollzeit damit zu arbeiten. Einfach, weil mir die Erfahrung fehlt. Ne? Da muss man ja auch ein bisschen die Komfortzone verlassen. Aber ich mag es immer noch. Also deshalb ist ja, bin ich auch immer, wenn wir über Advent of Code sprechen, sage ich ja go, go, go. Ne? Hahaha, was ein Wortspiel. Und und manchmal frage ich mich aber, ob sie eigentlich besser wäre, das mit Rust zu machen, weil Rust scheint ja so die interessantere Sache zu sein am Ende.
Ja, gut, ich bin mal gespannt, wie sich das mit Go jetzt sicher weiterentwickeln wird. Ich hätte jetzt gedacht, dass Go erstmal eine Sprache sein wird, was den Hardware-Bereich sich durchsetzen wird. Aber das scheint jetzt Rust eher der Kandidat zu sein und kann sein, dass sich dann Go jetzt halt einen anderen Feld halt suchen und jetzt sind das halt die Webanwendungen. Georg, was ist mit deiner Erfahrung mit Go? Schon mal sich das angeschaut? Oder sagst du, nee, ist noch auf meiner Bucketlist?
Ich habe noch mal eine Kata drin gemacht, aber ich habe jetzt noch kein praktisches Projekt oder so damit gemacht. Habt ihr von Leuten gehört, die von Java auf Go oder auf Rust umgestiegen sind? Also im Projekt auch?
Also ich kenne zwei, die mal darüber Vorträge gemacht haben, aber ich kenne deren Vorträge dazu nicht. Das ist einmal der Chris, der hat mal hardware-nahe Programmierung in Go gemacht, auch eine Zeit lang auch dazu auch publiziert. Ich meine, der hat auch mal einen Vortrag dazu gemacht, Go für Java-Entwickler, müsste ich mal raussuchen, kommt in die Shownotes. Und der Jochen Marder musste Kubernetes-Operatoren in Go schreiben, weil das SDK für Java noch nicht so weit war. Und ich meine, er hat auch mal einen Talk darüber gemacht, was da so Unterschiede ist zwischen Java und Go. Aber das waren alles so Felder, wo es für mich auch so naheliegende war, Go einzusetzen, wie zum Beispiel im Kubernetes-Umfeld ist ja Go öfters unterwegs. Und bisher dachte ich auch, Go wäre halt auch der C-Nachfolger im Hardware-Bereich, aber da scheint sich ja Rust jetzt durchzusetzen. Und ich habe auch den Eindruck, dass Rust sogar eher der C-Nachfolger wird, weil es ja auch schon Einzug im Kernel gegeben hat. Ich glaube, in der 6er-Version vom Kernel kommen auch die ersten Stellen rein, die in Rust geschrieben sind. Also deswegen, interessante Entwicklung.
Ja, finde ich auch. Georg, was ist denn so dein, wenn du dir jetzt eine neue Programmiersprache raussuchen müsstest, weil alle Java-Beans sind geschrieben und es kein Bedarf mehr im Java-Ökosystem oder keine Ahnung was. Die Alternative wäre nur noch Kotlin zu schreiben. Was würdest du denn jetzt eher machen? Würdest du eher, habe ich Kotlin gesagt? Oh, Entschuldigung. Was würdest du denn eher machen? Würdest du Go eher machen oder würdest du Rust machen oder was ganz was anderes?
Also, was ich mal total gerne in einem Projekt machen würde, ist was ist was Lisp-artiges, weil ich diese Einfachheit der Sprache total spannend finde. Also es gibt da einfach nicht so viele Sprachkonstrukte wie jetzt in Kotlin oder in Java, sondern die Sprache ist halt einfach eine Liste.
Ja. Ja.
Aber?
Nein, ich mag funktionales Programmieren, aber Lisp und Clojure ist so, was mich nicht so sehr reizt. Da bin ich, glaube ich, also ich muss sagen, Go gefällt mir einfach so vom Ökosystem und vom Schreiben her. Es fühlt sich gut an. Rust erinnert mich immer so sehr an C, dass, dass ich da so ein bisschen eine Blockade habe. Keine Ahnung. Musste ich schon zu viel schreiben im Studium. Aber eigentlich würde ich das auch gerne mal können. Vielleicht muss ich mich da mal irgendwann dran setzen.
Aber Daniel, vielleicht gehst du einfach mal auf eine Lisp-Konferenz, um deine
Oh, das wär's.
Komfortzone zu.
Ja, lass uns das machen, Daniel.
Und ich würde ja Stöckchen sogar nicht so hochsetzen wie du bei mir, sondern einfach erstmal als Teilnehmer.
Als Teilnehmer, aber nee, das ist das.
Du möchtest höher springen, ja?
Nee, 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 das ist überhaupt nicht meins. Also jetzt mal ganz im Ernst, also Frontend ist ja noch irgendwie, da ist ja wenigstens eine gewisse Ähnlichkeit da, ja? Nee, nee, da fangen wir gar nicht mit an hier, diese, ja, einfachen Versuche.
ClojureScript vielleicht, Daniel?
Ach du meine Güte, ey. Da kann ich ja gleich Scala anfangen, ja? Also das ist. Uiuiui, ich muss echt aufpassen, was ich hier heute sage.
Also wir wissen schon, Java ist vor Kotlin, vor Scala. Es gab die Sprache mit dem vor Lisp. Also das heißt, dann kannst du auch mit Lisp auf jeden Fall jagen gehen und dann kommt Scala, ja?
Ja, weil mit Scala irgendwie fand ich immer sehr, hat mir keinen Spaß gemacht im Entwickeln, ne? Also das ist, Kotlin geht. Also ich finde, Kotlin ist also je nachdem, was man halt macht, stößt man manchmal auf Hindernisse, die man nicht erwartet hat bei der Sprache, weil sie ja doch eigentlich recht, also vielleicht das Problem von Kotlin, das Anspruchsdenken, dass man denkt, hey, hier ist eine moderne Sprache, moderne Konzepte. Und dann sitzen der Georg und ich auf einmal davor und fragen uns, warum geht denn das jetzt hier nicht? Ja, das geht doch sogar in Java. Das ist vielleicht
Oh
manchmal das
je.
Problem, aber ich meine, so das normale Schreiben mit Kotlin finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Also, das finde ich vollkommen okay. Und Lisp habe ich nicht genug gemacht. Also, bestimmt irgendwann mal rumgespielt. Clojure habe ich mal ein bisschen mehr probiert. Das waren mir zu viele Klammern. Und ich weiß, ich bekomme dann immer gesagt, und das stimmt auch, dass es genauso oder sogar weniger Klammern sind als beim anderen Programmieren, aber da habe ich bis jetzt nie so den Use Case gefunden oder das, was mir damit Spaß gemacht hat, zu bauen. Und deshalb habe ich mich da nie so reingefuchst. Man kann ja auch nicht alle Programmiersprachen können, ne?
Naja, hier geht es ja um Lieben und nicht um Können, ne?
Lieben?
Genau.
Uiuiui, ich weiß ja nicht mal, ob ich irgendeine Programmiersprache liebe, aber.
Oh, na
Ja, nee. Aber wie gesagt, ansonsten, also meine Wahrnehmung ist ähnlich wie deine, Sandra. Ich habe manchmal das Gefühl, dass Rust so ein bisschen auf der Überholspur ist und man vielleicht am Ende gar nicht mehr Go braucht und die deshalb so ein bisschen jetzt so in diese Web-Richtung reingehen oder halt, gut, bei Kubernetes, das liegt auch daran, dass es von Google ist, gesetzt sind. Muss man mal beobachten. Was ist denn bei dir, Sandra? Was würdest du denn machen, wenn die JVM abgeschafft wird?
ich glaube, ich würde dann eher Richtung Go gehen. Also JVM verabschaffen bedeutet ja auch, dass ich kein Kotlin machen brauche und kein Scala. Und da habe ich den Eindruck her, dass mich dann Go dann eher ich eher ein neues Zuhause finden würde.
Ja, dann machen wir eine Go-Bude auf, Sandra.
Genau.
Nee, Georg überreden wir auch noch, der macht dann auch mit.
Na gut, ich mache auch mit.
Ja.
Komm, was, so schnell geht das. Und schon ist eine Go-Bude gegründet.
Und jetzt muss ich echt
Die,
aufpassen, ich habe mir
die.
heute schon zwei Programmiersprachen zum Feind gemacht.
Naja.
Die, 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 die Leute im Team finde ich eigentlich viel wichtiger als die Programmiersprache.
Oh, das war jetzt aber ein verstecktes Blumengeschenk, ne?
Das stimmt
Ja,
auch, ja.
Daniel, es kommt auf die Leute an, nicht auf die Programmiersprache.
Ja, ich mache ja auch mit dir immer Podcast.
Ja, genau.
Siehste.
Genau. Ja. Okay, hören wir auf hier mit diesen Nettigkeiten.
Kraft die Sandra gerade nicht, das ist
Ja. Kommen wir
Ja, aber es ist doof und stinkt.
So, dann kommen wir zum nächsten Follow-up. Denn Daniel hat sich mal die Videos mal angeschaut, die ich mal so verlinke in den Shownotes. Und das hatte, ich hoffe, dein Tapezieren war damit auch kurzweilig.
Ja, also wenn du hier was empfiehlst, in den meisten Fällen landet es bei mir in der Leseliste. Und also ich nutze ja Meta dafür, das habe ich auch schon mal irgendwann in einer Folge erwähnt. Das ist so ein Read-Later-Service, den ich ganz gut finde. Und da war eine Weile ganz oben, jetzt halt dran, dann das Video, was du zum Thema Bullet Journal hattest, das vom CCC war, wo dann jemand mal vorgestellt hat, wie er diese Methode anwendet, um Notizen zu machen.
Ohne Blümchen,
das ist nämlich wichtig. Wenn ihr Bullet Journal googelt oder euch ein bisschen damit beschäftigt, seht ihr unfassbar schöne, bemalte Seiten. Und ich sag mal so, ich krieg's so nicht hin. Ja, sieht bei mir nicht so aus. Und das hat der auch gleich gesagt, dass es bei ihm auch nicht so ist. Und aber der findet die Methode ganz gut. Und ich habe so ein bisschen, also ich habe mit Obsidian, ja, das habe ich ja letztens in der Folge drüber gesprochen, das irgendwie funktioniert hat für mich. Das war aber bei mir auch eher ein besseres Notizen schreiben. Ne? Also ich habe nicht diesen Zettelkasten verwendet und dieses Zettelkastensystem, was Obsidian so toll macht. Das war für mich überhaupt kein Use Case. Es war also für mich ein besseres Notizentool. Und mir hat nach ein paar Wochen einfach das handschriftlich ein bisschen gefehlt, weil ich eigentlich schon immer jeden Tag Notizen mir aufschreibe, während ich arbeite. Ja, zum einen, weil ich glaube, dass wenn ich es mit der Hand hinschreibe, dass ich es mir besser merken kann. Und es ist auch was man parallel tun kann. Und ich kann halt nochmal zurückblättern eine Woche und gucken, was habe ich mir denn da gedacht oder was war denn da Thema. Und ich habe sogar unwissentlich schon einige Sachen gemacht, die in dieser Bullet Journal Methode drin sind. Und den Talk fand ich ganz gut. Dann habe ich mir das passende Buch noch dazu geholt. Was ich auch gut finde, wobei man sagen muss, das Buch ist halt ein typisches Buch, so amerikanische Literatur, wenn einem neue Vorgehensmodelle oder so vorgestellt werden. Ne? Also viele Beispiele drin, das Bullet Journal hat sogar Leben gerettet. Ja, und keine Ahnung, schlechte Beziehungen früher beendet und wahrscheinlich ist jeder Zweite, der das macht, auch danach direkt befördert worden. Also ich sage das jetzt so ein bisschen spöttisch, aber da sind immer diese Extrembeispiele drin, um zu untermalen, wie toll die Methode ist und warum ein Teil davon funktioniert. Das ignoriere ich dann immer und blätter dann immer in den Bereich, wo dann erklärt wird, wie das System funktioniert. Und ja, das mache ich jetzt schon, das habe ich jetzt bei mir quasi ein bisschen angepasst und finde ich persönlich ganz gut. Soll ich da noch ein bisschen was zu erzählen oder verweisen wir wieder auf den Artikel, auf das Video?
Ich würde auf ein Video verweisen, was okay ist. Also an der Stelle schönen Grüße an Stefan von dem Insights der Talk. Und ich würde vorschlagen, dass wir auf das Video verweisen.
Das ist auch sehr gut. Genau.
Georg, bist du Team Bullet Journal oder Team Zettelkasten?
Ich bin Team Apple Notes.
Und nach welchem, also das heißt einfach lange Liste und dann geht's los.
Genau, also ich habe da noch nicht tiefer in diese Systeme eingearbeitet. Aber ich habe es auch noch nicht gebraucht bis jetzt.
Und wie machst du das? Hast du quasi dann für jeden Tag eine neue Notiz oder löschst du die Notiz am Ende des Tages, wenn da nichts Wichtiges mehr drin ist? Und wie kann ich mir das so grob vorstellen, was du machst?
Ach so, ihr macht das jeden Tag quasi. Ich nicht. Also wenn ich jetzt halt irgendwas habe, also ich habe jetzt beispielsweise gerade eine Idee für einen Talk über Kotlin und die Sachen, über die ich so als Einsteiger in die Sprache gestolpert bin. Und da habe ich mir dann halt eine Note dafür gemacht und so bald mir irgendwas aufgefallen ist, habe ich es halt da unten da dran geschrieben. Aber so Tagebuch oder so mache ich jetzt eigentlich nicht.
Ja, Tagebuch ist auch nicht. Jetzt muss ich doch ein bisschen was erzählen, Sandra. Pech gehabt. Ja?
Erzähl.
Grundsätzlich ist die Idee, du hast, ich fange mal bei den Tagen an. Du machst dir für jeden Tag, fängst du ein neues Kapitel oder fängst du einen neuen Abschnitt an, schreibst Tag und Datum hin und dann machst du einfach Notizen, was du über den Tag brauchst. Das ist so eine Informationsmüllhalde, würde ich mal sagen. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt den Podcast aufnehme, mache ich mir eine Notiz, dass ich eine Aufnahme mit euch gemacht habe und wenn mir jetzt währenddessen was einfällt, also ich habe zum Beispiel schon zwei Ideen für Titel, schreibe ich mir die da drunter. Da ist keine feste Struktur oder irgendwas, das ist eine Strichpunktliste. Ne? Jetzt sagt Bullet Journal Events, wie die Aufnahme ist ein Kreis, den du vorne dran machst und bei der Notiz machst du einen Strich. Das mache ich halt auch. Ja? Und wenn du jetzt ein To-Do hast, also zum Beispiel, ich habe jetzt, als ich gehört habe, dass die Sandra zu viele Zucchinis hat, mir aufgeschrieben, ach, ich müsste ihr mal das Rezept geben, was ich da habe. Vielleicht schmeckt ihr das ja. Dann schreibe ich mir ein To-Do dahin. Ne? Also Zukunft, Sandra, ich hoffe, ich habe dran gedacht und sprich mich nochmal drauf an. Dann gebe ich dir nämlich noch ein leckeres Rezept, um deine Zucchinis zu verarbeiten. Und das ist wirklich nur, also da ist kein Tagebuch. Natürlich, ich könnte jetzt am Dienstag gucken, was habe ich an dem Tag gemacht, weil ich meine Notizen dann noch habe. Aber es ist einfach nur Sachen aufschreiben. Und interessant sind halt vor allem die To-Dos, ne? Weil die kreuze ich ab, wenn ich sie erledigt habe. Und wenn ich jetzt mal einen Tag habe, wo ich viele Meetings habe oder sehr viel abwechselnde Sachen habe, will ich die To-Dos halt da aufgelistet haben, weil ich dann auch sehe, wann ich sie erledigt habe und wann nicht. Und wenn nicht, sehe ich am nächsten Tag noch, ach hier, schau, da muss ich noch den Podcast schneiden oder sowas. Ne? Und das ist, was du quasi täglich machst. Das ist wirklich, ist bestimmt mal interessant, das in der Zukunft zu lesen, weil ja auch mal ein paar Gedanken oder Ideen da so ein bisschen aufgeschrieben werden. Also wenn ich jetzt eine Talk-Idee hätte wie du, würde ich mir das da reinschreiben. Und um es jetzt nicht zu fett auszubauen, dieses Bullet Journal-System gibt da nochmal so einen Monatsrahmen oder einen Wochenrahmen drumherum, wo du nochmal so ein bisschen mit Abstand auf die Woche oder den Monat guckst und hat so andere Systeme, um sicherzustellen, dass du gewisse To-Dos zum Beispiel in die Zukunft legen kannst. Wenn wir jetzt miteinander sprechen, du sagst, boah, denk dran, im Januar musst du mir dringend deine alte Tastatur mal vorbeibringen oder die neue, könnte ich mir jetzt diese Aufgabe in so ein sogenanntes Future-Log schreiben. Dann gucke ich Anfang Januar drauf, sehe, oh, hier, das ist eine Aufgabe für Januar. Also wenn du das da drüber verwalten willst. Und das sind so ein paar Kniffe, die in dem System drin haben. Und ich finde gerade dieses To-Dos reinschreiben und Notizen mir zu machen, wenn mir irgendwas wichtig ist oder ich über irgendwas nochmal nachdenken möchte später, das finde ich ganz wichtig. Aber es ist nicht ein Tagebuch. Also es sind sehr kurze Notizen, die ich da führe. Ja.
Ah, okay. Wenn du jetzt To-Do aufschreibst an einem Tag und dann das aber an dem Tag nicht mehr hinkriegst, überträgst du es dann auf den Tag danach oder auf den Tag, wo du es machen willst dann?
It depends. Also das System, die sagen eigentlich immer, du sollst es, also du musst nicht tageweise Aufgaben übertragen, wenn ich es richtig verstanden habe, wie es im Buch beschrieben ist, ich mache das. Ne? Also ich mache jeden Morgen und jeden Abend 5 bis 10 Minuten, eher 5 als 10 würde ich sagen, dass ich nochmal durch meine Notizen gehe, gucke, ob da noch To-Dos sind, die ich jetzt irgendwie doch abhaken kann, weil ich vergessen habe, dass ich es abhaken musste. Ne? Und ich übertrage es meistens dann in den nächsten Tag, wenn es da relevant ist. Und ansonsten habe ich an Anfang der Woche immer so eine Wochenübersicht. Da gucke ich dann auch immer einmal rein. Da habe ich für jeden Tag so einen kleinen Bereich auf einer Doppelseite, wo ich mir dann solche Sachen sonst dazu schreiben würde. Also wenn ich jetzt sagen würde, oh, am Sonntag will ich den Georg anrufen oder keine Ahnung was, dann würde ich jetzt nicht 4 Tage lang in Folge immer diesen To-Do übertragen, sondern ich würde es mir den Sonntag als Aufgabe reinschreiben. Und wenn ich sonntags morgens in meine Notizen morgens gucken würde, dann würde ich sehen, oh, ne? Wobei ich dann wiederum persönlich wieder zu Apple Erinnerungen gehe, aber das ist ein anderes Thema. Und dieses Bullet Journal System hat noch das Prinzip des Future Logs. Da kannst du sagen, wenn was wirklich weit in der Zukunft ist, haben die einen Bereich, wo du quasi für Monate in der Zukunft schon To-Dos sammelst. Also du kannst alles darüber machen. Du kannst aber auch, ich meine, wer soll das kontrollieren? Gibt ja nicht die Bullet Journal Polizei. Dir da selber so ein bisschen das zusammensuchen, wie das für dich am besten funktioniert. Und aber ich sag mal so, tägliche Aufgaben, keine Ahnung, heute Morgen irgendwie Feature XY fertig machen und dann habe ich noch ein To-Do-Merge-Request, weil ich wusste, dass ich ein bisschen drauf warten muss, ne? Dann sind das einfach als 2 To-Dos und dann habe ich das aus dem Kopf und gucke mittags nochmal drauf. Genau.
Ah, okay. Ja, ich bin da digitaler unterwegs. Also ich schreibe halt dann die To-Dos gleich in die Reminders-App und die hat ja dieses Feature, dass man da die Tage oder die Uhrzeit auch sprachlich eingeben kann und dann wird das mit einem Klick zum Datum für den Reminder genauso mache ich das eigentlich immer. Also ist nicht so advanced wie jetzt bei dir.
Also es kommt echt drauf die Aufgabe an. Es gibt auch Aufgaben, die ich auch in der Reminders-App habe, wobei bei mir ist halt auf der Arbeit und privat verschiedene Apple-Accounts. Das heißt, ich kann das nicht so einfach synchronisieren und das finde ich doof, weil Dinge, an die ich mich erinnern will, da will ich mich dran erinnern, egal in welchem Kontext sie gewesen sind. Und da klappt das halt mit dem Buch ganz gut. Aber wie gesagt, ich nutze die Reminders-App auch ganz viel und was ich dir da empfehlen kann, was du dir mal angucken kannst auf dem iPhone, habe ich auch hier im Podcast empfohlen, Remind Faster. Da kannst du in Textform deine Erinnerung auch gleich mit einer Zeitangabe reingeben und der parst das und kann dir dann die Erinnerung richtig anlegen. Also sowas, keine Ahnung. Keycon K3 bestellen morgen um 8, dann baut er dir daraus eine Erinnerung und speichert sie in der Reminders-App. Also du behältst dein Backend, du hast nur ein anderes User-Interface da drauf.
Oh, das haben die doch auch, oder? Die Reminders-App.
Jetzt muss ich das ausprobieren.
Mach mal auf.
Ja, und was schreibst du dann?
Also ich schreibe da tomorrow 8 a.m. und dann
stimmt.
Sehe ich da in der Autocomplete Bar diese vorgeschlagene Zeit dazu. Und da kann ich dann draufklicken und dann kriegt der Reminder, dass das Fälligkeitsdatum einfach.
Ah, das ist cool. Das wusste ich noch nicht, das ist auch nicht schlecht, ja. Vielleicht brauche ich das an die andere App gar nicht mehr. Das muss ich mal ausprobieren. Cooler Hinweis, vielen Dank. Jetzt haben wir die Sandra komplett abgehangen. Die ist jetzt...
Nein, nein, ich lasse die Macintosh-Fangemeinschaft hier
Ja.
in Ruhe. Ich darf ja nicht rumtrollen.
Oh.
So, habt ihr eure Macintosh-Party
War ja
abgefeiert?
eigentlich eine Organisation, Selbstorganisations- und Notizenparty. Und ich glaube, also für mich fühlt sich das gerade besser an als Bullet Journals. Ich finde vor allem cool, ach ja, als Obsidian, ich finde vor allem cool, dass man was hinschreibt. Und ich gehe halt jeden Abend nochmal so durch die Notizen, dann kann man nochmal den Tag rekapitulieren. Das finde ich ganz nett. Ist eine schöne Methode. Das Buch ist eine Empfehlung. Aber man muss gegebenenfalls ab und zu mal ein bisschen das ertragen, was da so aufgebaut wird, wie toll die
Ja,
Methoden
das ist halt
immer sind.
Amerikaner.
Ja, das ist halt so das Problem, ja.
Das heißt, Obsidian hast du wieder gelöscht von deiner Kiste?
Habe ich noch drauf, aber das andere funktioniert besser. Also ich will das, also ich finde Obsidian immer noch toll als Software und lässt sich super cool integrieren und da ist super viel mit möglich. Aber für mich ist halt so entscheidend, was so im Workflow funktioniert, ne? Also so wähle ich auch
Ja, das
Apps und so
klappt.
aus, ne? Und das ist so, ich fühle mich wohler, wenn ich in einem Meeting bin und währenddessen Notizen aufnehme, als wenn ich dann in der Tastatur irgendwo was am Reintippen bin.
Ja, sag mal so, ich habe, das ist ja auch, was ich gesagt hatte. Sieht aus wie, das Tool sieht cool aus und scheint auch seine Zielgruppe zu haben, aber ich gehöre halt einfach halt nicht zu der Zielgruppe. So, dann, das wär's mit Follow-ups. Kommen wir zum eigentlichen Thema dieser Folge. Mit dem wunderbaren Titel Bonsai und Softwareentwicklung. Und jetzt höre ich nur noch. Hä? Genau. Georg, was hat Bonsai mit Softwareentwicklung zu tun?
Wo fange ich an? Also, was Bonsai und Software eigentlich gemeinsam haben, ist, dass es beide Dinge sind, die von Menschen bearbeitet und gepflegt werden.
Okay, das heißt, vielleicht für unsere Zuhörer, die nicht wissen, was Bonsai ist, magst du da kurz eine Einführung zu geben, dass man vielleicht, damit man sich besser vorstellen kann, was es heißt, wird beides von Menschen gepflegt?
Also ein Bonsai ist vom Wort her eine Schalenpflanze. Also das hat im Japanischen zwei Zeichen, eins für Schale und das andere für Pflanze. Und das ist eigentlich auch die Grundlage davon. Also man pflanzt einen Baum in eine Bonsai-Schale und den pflegt man dann über Jahre und Generationen und ein wichtiger Aspekt dran ist halt auch, dass die Design davon und das beruht halt auf japanischer Ästhetik.
Jetzt für uns Weißnasen, was versteht man so, also was ist besonders oder der Unterschied zwischen unserer Ästhetik und der japanischen Ästhetik?
Ui, also bei japanischer Ästhetik geht es eher darum, unwichtige Sachen rauszulassen, als die wichtigen Sachen rauszustellen. Man hat auch einen Fokus auf die Sachen, die so ein Bonsai im Lauf seines Lebens erlebt hat, statt jetzt eine Pflanze zu zeigen, die so einem Idealbild entspricht. Also die Bonsai sind eher so knorrige Bäume, die jetzt einem Baum nachempfunden sind, der in einer schwierigen Landschaft aufgewachsen ist, als so eine idealisierte griechische Statue.
Okay. Also da finde ich das die Verbindung zur Softwareentwicklung schon recht naheliegend, weil wir predigen mal ideale Software, aber im Endeffekt haben wir sie ja nicht.
Ja, also eigentlich wächst Software eher aufgrund von Einflüssen aus der Umwelt, als dass sie in einem Zug konstruiert wird.
Okay, das heißt, also wir hatten uns ja mal im Vorfeld unterhalten und du hast ja auch einen Artikel dazu geschrieben, den wir auch in den Shownotes verlinken, wo du mit dem Bonsai-Hobby halt angefangen hast und deine Bonsai-Pflanzen halt gepflegt hast, dass du daraus halt auch Vorgehensweisen für die Softwareentwicklung halt rausziehen konntest. Welche würden das dann, also wie solchen, also was, welche Vorgehensweisen wären das dann?
Also eine Sache, die sich, glaube ich, geändert hat bei mir, ist, dass ich versuche, Software so zu schreiben, dass sie, also dass jedes Release quasi so ein Wachstumsschritt ist, wo sie funktioniert wieder. Also jetzt nicht ein großes, sondern mehrere kleine, vor dass das Risiko halt dann auch kleiner ist. Also wenn ich jetzt aus einem Bonsai so einen wichtigen einen flüchtigen Ast raus schneide, dann ist die Chance höher, dass da die anderen Äste drunter leiden werden. Und bei Software ist das halt ähnlich. Also dass das Risiko wird größer, je mehr Änderungen ich pro Schritt reinbringe.
Wie kann ich mir das in der Praxis so vorstellen? Heißt das, wenn du jetzt ein Feature hast und du guckst auf das Feature, an dem du jetzt arbeitest und du siehst schon, ja, das werden größere Änderungen sein, die ich da machen muss. Hast du dann zum Beispiel bei einem Ticket auch mehrere Merge-Requests, wo du das abbildest, oder würdest du das Ticket vorher schon noch kleiner schneiden? Also wie kann ich mir das so in deinem Entwickleralltag vorstellen?
Also ich arbeite am liebsten so, dass ich eine Änderung mit mehreren Merge-Requests mache. Also ein Ticket und dann am N Merge-Requests dran. Und jeden davon mache ich halt dann so, dass der einen Schaden anrichten kann. Also beispielsweise ich fange mit der Logik an, aber ich bin sie noch nicht ans HTTP Interface an. Oder ich fange mit Refactoring Schritten an, bis die eigentliche Änderung am Code leichter wird. Also beispielsweise, wenn ich jetzt über die Kommandozeile zwei Features haben will, das eine ist schon drin, also beispielsweise aus unserem Maven Plugin jetzt, das für aktualisierte Dependencies entweder Branches pro Version anlegen soll oder halt den bestehenden Branch aktualisieren soll, dann baue ich das über eine Strategy und die Default ist halt dann, dass sich das Plugin so verhält, wie sie jetzt schon ist. Und Schritt 2 ist dann halt, dass ich die zweite Option hier noch dazu schreibe. Und nach allen beiden Schritten könnte ich eigentlich releasen.
Jetzt muss ich einmal nochmal nachfragen. Also erstmal, ich habe ja deinen Artikel auch schon vorher lesen dürfen und meinen Senf dazu geben dürfen. Und ich habe vor allem dieses, ich sag mal, kleine Schritte auch für mich nochmal entdeckt, dass ich da noch mehr Wert drauf lege, wenn ich arbeite, dass ich halt Merge-Requests klein mache, lieber mehrere Merge-Requests, also ähnlich wie du das beschreibst. Ich frage mich jetzt nur, wenn ich jetzt so vorgehe, wie du das beschreibst, also ich füge meiner Geschäftslogik was eine neue Funktion hin, binde sie aber nicht ans HTTP-Interface an, schaffe ich damit nicht irgendwie auch toten Code? Also das, was ich release, ist das, habe ich da nicht technische Schulden, wenn ich jetzt mal so ganz kleinlich bin? In dem Moment, wo ich diese Software release?
Also, solange das von Tests abgesichert wird, halte ich es nicht für komplett toten Code eigentlich. Und man kann es ja auch über einen Feature Flag machen oder sowas und dann den halt nur auf den niedrigeren Stages aktivieren überhaupt.
Ja, ich überlege auch gerade, ob ich es nicht vielleicht sogar andersrum machen sollte, dass ich sage, ich mache erst ein HTTP-Interface, das aber immer ein Bad Request zurückgibt oder keine Ahnung, welchen Statuscode ich mir dann aussuche. Und nehme das als ersten Schritt und der nächste Schritt ist dann den ersten Use Case darüber abzubilden, ja, mit dem ich schon Value schaffe. Ja, also ich sage, das erste Mal, dass ich Value schaffe, ist, ich habe einen neuen Endpunkt. Ja, der gibt mir nur negative Statuscodes, aber er ist schon da, er läuft. Die Anwendung ist lauffähig, weil nichts interagiert mit diesem Endpunkt. Und danach kann ich quasi in kleinen Schritten neue Funktionalität dahinter setzen. Also vielleicht ist das jetzt auch ein bisschen zu Detail. Also ich will mich jetzt auch nicht an dem HTTP-Standpunkt festhaken. Ich bin nur gerade am Überlegen, ob das vielleicht auch eine Herangehensweise sein könnte.
Ja, doch, also wenn das Risiko im Projekt halt dran hängt, dass du mit einem anderen Team, das vielleicht auch aus einer anderen Firma ist, integrieren musst, dann würde ich, glaube ich, auch mit der HTTP Schnittstelle anfangen, also die mit früher Integration davon, dass das Risiko minimieren, klar.
Das heißt, eigentlich ist deine Prämisse halt an der Stelle, wie kann ich das Risiko minimieren? Und dann je nachdem,
Ja.
danach entscheidest du, was du tun möchtest.
Genau, also die Reihenfolge ist jetzt, glaube ich, vom Projekt Setup abhängig, aber dass das Wichtige daran sind die kleinen Schritte.
Ja.
Du hast ja auch gesagt, dass mit dem bei den Bonsai-Bäumen ja auch Risiko ist, dass du halt durch falsche Pflege halt, wenn du zu viel abschneidest und das wäre halt auch vielleicht auch hier zur Sofferwirkung. Das heißt, wenn du je nachdem du zu viel machst auf einmal, dass du das Risiko dann damit halt dann erhöhst. Gibt es da noch andere Punkte, die du so aus dem Bonsai übertragen kannst?
Also bei Bonsai ist ja nicht das Ziel, so einen perfekten Baum zu bauen, sondern die Schönheit von so einem Baum kommt eigentlich aus der Pflege und aus der Energie, die man über die Jahre da reingesteckt hat. Und ich hatte halt vorher bei Software immer das Ziel, dass die in so einen Idealzustand kommt, also den saubersten Code, die besten Indents, also das eine richtige beste Ding zu finden, quasi. Und das macht halt in einem Legacy-Projekt mega viel Stress. Also man hat da einfach ein System, das man im Laufe der beschränkten Zeit, die man da im Projekt ist, nie in den perfekten Zustand bringen kann. Also es kann eigentlich nur drum gehen, den Zustand zu verbessern. Und
Das
so, ja.
heißt, das ist also um die Analogie zu den Bonsai-Bäumen ist halt, ich meine, du fährst ja auch im Urlaub oder hast immer Stress und kannst dich halt um den Bonsai-Baum nicht kümmern. Das wäre die Analogie in der Softwareentwicklung halt, dass wir auch technische Schulden aufnehmen, warum auch immer. Und dann entstehen halt so Smells, wo wir sagen, ja, eigentlich würden wir es gerne besser machen, aber das geht halt an gewissen Stellen halt nicht. Und die Frage ist halt, wie man damit halt umgeht.
Genau, also es ist auch nicht die Schuld von uns, wenn das jetzt nicht alles hinhaut. Also dieser Anspruch an sich, da ein perfektes System draus machen zu können, ist einfach falsch, finde ich.
Bei Bonsai hast du ja auch das so, dass ich meine, das ist eine Pflanze. Die steht ja bei dir, wenn ich mich richtig erinnere, auch draußen. Du hast es ja nicht im Zimmer stehen, oder?
Ich habe einen Fikus, der jetzt gerade drinnen ist. Also im Winter ist der im Haus vor unserem großen Fenster, aber im Frühling ist er wieder draußen dann auch. Und der Großteil der Bonsai sind eigentlich Pflanzen für draußen.
Okay, wenn die draußen stehen, das heißt, die müssen sie ja auch mit Wetter und unterschiedlichen Bedingungen halt zurechtkommen, die du ja zu Hause ja eher unter Kontrolle hast.
Genau. Bei Software ist das eigentlich ähnlich, finde ich. Also man hat halt so Sachen wie Sicherheitslücken, Bug Reports und so, die jetzt nicht unbedingt da eigenen Kontrolle unterliegen. Und man kann dann eigentlich auch nur mit der Situation umgehen, wie sie entsteht. Also beispielsweise hatten wir im April nochmal Schnee und ich hatte meinen Zierapfel halt schon draußen und ja, also er hat es überstanden, obwohl er im Schnee stand, aber der Schnee war jetzt nicht unter meiner Kontrolle und bei Software gibt es das halt auch. Also Log4Shell hat jetzt auch niemand planen.
Das ist wohl wahr, das ist wohl wahr. Das heißt, Daniel, sorry.
Alles gut. Was ich jetzt noch so ein bisschen mit rausziehe, ist, dass das eigentlich auch gegen den großen Refactoring-Sprint spricht, der ja auch gerne mal gemacht wird, weil der große Refactoring-Sprint ist ja jetzt, und Achtung, ich rede jetzt über Bonsais, wo ich keine Ahnung habe, wäre ja quasi, ich hole jetzt die Schere und jetzt schneide ich erstmal 10 Äste daraus, weil die passen mir nicht mehr, weil die wollte ich ja eigentlich nie so haben oder keine Ahnung, warum die so sind und hoffe, dass alles gut geht danach. Und um bei dieser Analogie zu bleiben, du würdest eher sagen, ich nehme mir mehr Zeit dafür und entferne immer mal wieder einen Ast. Ja, vielleicht auch eher die kleinen am Anfang, wo ich das gar nicht so sehr bemerke. Und ich sag mal, habe eher die Entwicklung auf längere Zeit.
Ja. Und das Ziel von Refactoring ist ja eigentlich auch, dass das extern beobachtbare Verhalten nicht zu ändern.
Ja. Ist da nicht, jetzt komme ich wieder mit der kritischen Frage. Also mir ist bestimmt schon passiert, dass ich in einem Projekt so Langzeitpläne hatte, um Sachen mit der Zeit zu verbessern. Und dann hat sich das Projektsetup geändert oder ich musste ein anderes Team. Auf jeden Fall konnte ich es nicht abschließen. Ja? Ist da nicht auch die Gefahr, dass ich so ein halbes Refactoring dann quasi im Projekt habe und derjenige, der das eigentlich so vorangetrieben hat und dran gearbeitet hat, der ist dann gar nicht mehr da?
Ja, klar.
Aber ich habe das so verstanden, dass bei den Bonsai-Bäumen mir das ja auch so ist, dass sie ja auch in der Familie weitergegeben werden. Und das heißt, derjenige, der ursprünglich an den Bonsai-Baumpflege beteiligt war, dann auch nicht mehr ist, sondern halt der Nächste. Und der wird so seine Sichtweisen halt da reinbringen. Und der kann auch, also ich habe jetzt auch keine Ahnung von Bonsai-Bäumen, aber zumindest so, wie ich das Ganze halt verstanden habe.
Ja, das ist so. Also man kriegt die eigentlich als Vermächtnis und versucht die besser zu machen, zu pflegen und wenn man die jetzt halt in einem halbfertigen Zustand kriegt, dann bleibt eigentlich nichts anderes übrig, als von da aus weiterzumachen.
Und ich kann mir halt auch vorstellen, dass es wieder wichtig ist, das einfach im Team zu besprechen. Also ich meine, du bist ja in deinem Team nicht der Einzige, der ein Refactoring macht und alle anderen programmieren ahnungslos drumherum, ja. Sondern wenn ich das aufs Team projiziere, würde ich ja sagen, wir als Team, wir sagen, wir wollen in diese Richtung, ja, wir stellen uns das so ungefähr vor, das ist die Marke, an der wir uns orientieren. Und wir machen jetzt nicht den großen Refactoring-Sprint, sondern wir aber machen kleine Änderungen und arbeiten darauf hin und stellen somit, dadurch, dass wir das im Team haben, aber auch sicher, dass diese Entwicklung weitergetragen wird, wenn der Georg mal ins andere Team geht oder sich sonst an der Konstellation was ändert.
Genau. Das ist eigentlich auch ein spannender Punkt. Also an Bonsai arbeitet man normalerweise alleine. Also ja, es gibt so riesige Bonsai, wo dann halt ein Bonsai-Meister mit den Schülern dran arbeitet. Aber bei Software ist das ein bisschen paralleler und gleichberechtigter auch meistens.
Jeder bekommt seinen Ast.
Ja.
Ich will meinen Ast aber mit der Rust-Gartenschere machen. Ja, und dann mit dem Lisp dran. Hey. Stabilisieren, ja.
Aber bei Bonsai gibt's auch Draht aus Kupfer und Draht aus Alu und je nach Pflanze nimmt man den einen oder den anderen.
Also Daniel, wenn wir beide an der Buche arbeiten, dann müssen wir uns für eine Schere entscheiden.
Ja, das stimmt. Oder für eine Kettensäge. Muss man vorsichtig sein.
Da gibt es auch so ein paar Spezialisten, die mit einer Kettensäge an einem Bonsai arbeiten, aber das ist jetzt nicht so mein Stil, ehrlich gesagt.
Es gibt auch Leute, die mit der Kettensäge am Code sind, ja, also von daher.
Aber ich überlege gerade, ob es so Mini-Kettensägen gibt, die ich einen Axel dann zu Weihnachten schenken kann, mit im Gesamtpaket mit einem Bonsai. Oh Mann, hier entstehen Weihnachtsgeschenke-Ideen.
Oh ja. Georg, was du nicht mitbekommen hast, ist, dass Sandra und ich im Parallel jetzt die ganze Zeit geschrieben haben, still und heimlich. Und jetzt machen wir das auch mal für die Hörer transparent, denn wir haben uns gedacht, wir sind schon über unserer Zeit fast. Und wir haben ja noch ein spannendes Thema mit dir, worüber wir auch sprechen wollten. Dass wir das zweite Thema mal ein bisschen nach hinten schieben und irgendwann dich nochmal einladen zu uns. Und ja, wenn das für dich in Ordnung ist, und dann würden wir nämlich jetzt so langsam das Thema abschließen.
Na klar.
Aber wir wollten jetzt das andere Thema auch nicht so hinten dran klatschen, weil, ne, wir haben jetzt schon eine gewisse Zeit erreicht und ja.
Also Georg, du bist auf einem guten Weg, hier Rekordhalter zu werden.
Cool.
Ja, ich bin noch kurz meine Notizen durch. Also, um das Thema vielleicht noch einen würdigen Abschluss zu bekommen. Ich sehe da auch definitiv Parallelen zur Softwareentwicklung. Einmal, dass du so einen Bonsai ja auch nicht so ein Big Bang einmal eingepflanzt, gießen und fertig ist die Laube, sondern dass das halt in mehreren Iterationen halt erfolgen muss, bis so ein Bonsai halt in seiner Pracht halt erfahren kann und so ein Bonsai halt auch über mehrere Hände halt gehen sollen. Und das ist halt auch das, was wir halt in der Software haben. Also Big Bang-Ansätze haben noch nie funktioniert. Also zumindest ist in meiner Bubble hat es noch nie funktioniert. Sondern dass sie halt Interaktionen entstehen und auch nicht durch eine Hand gehen, sondern durch mehrere Hände. Und dann auch so Sachen entstehen, okay, da hat der eine sich, das Person A hat sich was anderes gedacht als Person B und darum sieht halt die Software dann aus, wie sie aussieht. Und so ein Bonsai-Pflanze wächst ja auch nicht gerade, sondern nimmt halt auch Abzweigungen. Was ich auch jetzt so mitgenommen habe, ist, dass so ein Bonsai-Pflanze halt von außen halt beeinflusst wird, wo man halt als Pfleger oder Pflegerin halt keinen Einfluss drauf nehmen kann. Und das haben wir in der Softwareentwicklung auch. Dass unerwartete Ereignisse auftreten. Ja, ich glaube, Blockwatch-Shell ist halt dann ist immer das Lieblingsbeispiel für solche Geschichten. Und damit müssen wir, mit dieser Unsicherheit müssen wir halt lernen, umzugehen. Und damit uns dann, ich würde sagen, auch kreativ werden, wie man mit diesen Problemen halt gelöst bekommt. Und glaube ich, das Hauptlehrstück, was ich jetzt hier so mitgenommen habe, ist halt, wir müssen halt Geduld und Zeit mitbringen, bis so etwas halt gereift ist.
Ja.
Daniel, habe ich was vergessen in der Zusammenfassung?
Nee, oder also ich habe ja schon ein bisschen eben schon erzählt, also was ich schon aus dem Artikel mitgeholt habe, war so dieses Vorgehen in den kleineren Schritten. Ne, was es eigentlich auch viel leichter macht, die Qualität in diesen kleinen Schritten hochzuhalten. Also ich glaube, wenn du einen Merge-Request aufmachst mit 200 Änderungen oder für 200 Dateien angefasst, dann ist das Risiko schon da, dass da auch vielleicht ein paar Sachen nicht so super gelöst sind. Ja? Dafür hast du halt alles fertig. Wenn du aber das in mehrere kleinen machst, wo du nur wenige Dateien anfasst, hast du da so eine Änderung, die viel leichter zu erfassen ist für denjenigen, der ein Review macht. Und ich glaube, dass das eine gute Sache ist. Ja, und ich würde sagen, ich habe noch rausgenommen, im Gegensatz zur Bonsai-Pflege ist das gar nicht so schlecht im Team, das gemeinsam zu machen, das Vorgehen zu nehmen, aber natürlich als Team und nicht alleine wie beim Bonsai.
Oh, außer du bist Bonsai-Master.
Ich bin Master of Disaster.
Ja, Georg, guck mal. Vielen, vielen Dank, dass du uns Einblick in dein Bonsai-Hobby gegeben hast und was wir daraus für die Softwareentwicklung mitnehmen können. Heißt das, dass ich jetzt, um ein guter Softwareentwickler zu werden, jetzt auch mir einen Bonsai anschaffen sollte?
Also, es kann, glaube ich, nicht schaden. Und so viel Arbeit ist jetzt einer, glaube ich, auch nicht. Also ich kann es nur empfehlen. Man wächst einfach viel dadurch.
Hast du noch gute Literatur zum Thema oder andere Dinge, die du mit uns teilen kannst? Du kannst jetzt auch gerne einfach auf die Shownotes verweisen, weil dann wird Zukunft Sandra sich drum kümmern.
Ich habe noch ein paar Bücher für euch. Wenn ihr euch YouTube-Videos anschauen wollt, dann Herons Bonsai. Das ist ein ganz, ganz super Kanal dafür.
Kommt in die Shownotes.
Machen wir dann, ja, auch genau. In die Shownotes.
Supi. Dann vielen, vielen Dank und kommen wir zur nächsten Kategorie Termine. Da haben wir zwei Stück in der Pipeline. Einmal die, wenn ihr die Folge hört, wird das wahrscheinlich demnächst schon sein, nämlich einmal Cyberland Ladies Night Newcomer. Das ist von der Cyberland Remote-Veranstaltung, wo wir halt neuen Speakerinnen eine Bühne geben, wo sie ihre erste Erfahrung mit dem Talk halten machen können. Ist am 7. Dezember ab 17 Uhr. Links wie immer in den Shownotes. Und wir haben einmal Ready for Punch am 2.12. Ab 19 Uhr im Discord. Weiterhin unter Vorbehalt, wenn ein Release-Termin vorgezogen wird beim Daniel. Ich kann ja schon sagen, dann meine Weihnachtsfeier findet später statt. Also meine Ausrede gilt dann nicht mehr. Ja, da freuen wir uns wieder mit Getränke eurer Wahl. Wir werden hier alkoholfrei machen. Gibt es aber auch leckere Sachen. Ich habe heute gelesen, Feuerzangenbowle-Tee. Das wird wohl so sehr lecker sein. Und dann kommen wir zu unserer nächsten Lieblingsspalte, nämlich Konsum.
Und zwar Konsum, Spiele, Serien, Bücher, Filme, Musik, Services, Konsolen, Podcasts, Apps, Tools, Shops und Getränke.
Seit Folge 34 mit dabei.
Ja. Getränk und ist neu, oder?
Ja. Das ist neu. Das hast du noch nicht gehört, weil die Folge 34 noch nicht raus ist, wo wir diese Aufnahme machen.
Eieieiei.
So. Georg, was hast du schon alles mitgebracht?
Ich schaue gerade in die Shownotes. Genau, ich habe euch eine App mitgebracht für iOS und macOS namens Strongbox. Das ist im Prinzip ein KeePass-Client. Also ihr könnt da auf einem Speicherplatz eurer Wahl, also auf dem Gerät oder überall, wo die File-Apps hinschreiben kann, euren KeePass-Vault hinlegen. Und dann könnt ihr den halt über die App entsperren. Und das geht auf dem iPhone über Face ID oder den Fingerprint, und der geht eben auch auf dem Mac über den den Fingerprint-Reader.
Also, Alternative zu One Password oder KeePass 2 heißt es, glaube ich.
Genau.
Ja.
Also im Vergleich zu One Password hat man halt die Wahl, wo der Vault dann liegt. Und ich wollte das halt nicht irgendeinem Cloud-Anbieter überlassen, wo jetzt die Passwörter gespeichert werden. Und drum habe ich es halt über Strongbox gemacht dann.
Okay, cool.
Das kann sich auch in die Passwort Füllfunktion vom Betriebssystem einbauen und man braucht dann halt im Passwortfeld nur noch auf Füllen klicken und das ist dann drinnen.
Klingt spannend, auf jeden Fall. Ja.
So,
Weil,
und
ja.
ja,
Ich
da du
wollte
es
noch
machen.
wissen, Georg, weißt du zufällig, bist du selber migriert von One Password dahin oder hast du da bei null angefangen?
Ich war früher schon bei KeePass eigentlich. One Password und so habe ich jetzt noch nie gebraucht, aber das hat, glaube ich, eine Importfunktion. Also das müsste gehen.
Gut zu
Lass mal
wissen.
gucken.
Aber du hast uns noch was Zweites mitgebracht.
Genau, ein Büchlein, das zum Bonsai-Thema auch so ein bisschen passt. Big Panda and Tiny Dragon von James Norbury. Da geht es um zwei Freunde, also den großen Panda und den kleinen Drachen. Die leben in so einem verfallenen Tempel und der Panda ist halt so eine Art Meister Yoda quasi und der Drache ist der ambitionierte und ungeduldige dem's nie schnell genug gehen kann. Und die Zeichnungen dazu, die folgen halt der es tätig, die man bei Bonsai auch hat. Und der Panda hat öfter mal so Sprüche über die man ganz, 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 ganz gut nachdenken kann.
Mit dem Zeichenstil, sauberen, das ist so, muss ich mir im Stil vorstellen, so wie japanische Mangas da gezeichnet werden.
Nicht alle Mangas, aber wie beschreibe ich den am besten? Habt ihr mal so alte japanische Bilder gesehen?
Ja. Es gibt auch diesen berühmten, diesen mit dieser blauen Welle, ne?
Genau, das ist jetzt aber ein. Ja, doch auch, also der Hiroshige hat auch ein paar, die das ganz gut abbilden. Ja.
Ich hoffe mal, dass ich einen Link finde, wo man das in die Shownotes packen kann.
Ja, ansonsten das Cover, also ich habe. Wenn man, wir verlinken ja das Buch auch in den Shownotes. Und ich glaube, das Cover gibt schon einen ganz guten Einblick darauf, was einen im Buch erwartet. Nehme ich jetzt mal an. Ich kenne auch nur das Cover bisher.
Ja, macht's auf jeden Fall.
Ja, cool.
Sehr schön. Und Sandra, auch du hast was Neues, was bei dir jetzt auf dem Spieletisch landet quasi.
Ja, also, ja, keine Kusum-Folge ohne Sandra. Und zwar, wir haben am Wochenende wieder Spieletag gehabt. Und da haben wir mal eine neue, also für uns neue Kackaus und Erweiterung gespielt, nämlich der Turm. Und das hat eine ganz neue Dynamik im Spiel gebracht. Das Coole war, also es hat so ein bisschen Mensch ärger dich nicht Feeling mit eingebracht. Ich weiß nicht, da gab es so ein bisschen so typische Reaktionen wie bei Mensch ärger dich nicht. Und gut, ich erkläre mal die Erweiterung. Also Carcassonne ist ja bekannt. Man zieht Plättchen, muss ein Meeple draufsetzen und je nach, ob es eine Straße, eine Stadt ist und eine Wiese, gibt es entsprechend Punkte. Man kann aber jetzt dazukommen, sind halt neue Karten, wo halt man auch sogenannte Türme bauen kann. Das heißt, wenn ich eine Karte lege, habe ich die Wahl halt, dann halt ein Meeple draufzusetzen oder ich kann anfangen, einen Turm zu bauen auf so eine Turmkarte. Und das Witzige ist, desto höher der Turm ist, desto mehr die Felder drumherum haben dann Auswirkungen. Und zwar kann ich dann sagen, ich baue halt, habe dann irgendwie, der Turm hat zwei Höhe und dann alle Felder, die in der waagerechten und senkrechten sind, sind dann betroffen. Und wenn dann ein Meeple draufsteht von einem Mitspieler, dann kann ich diesen Meeple halt dann entsprechend halt gefangen nehmen. Und dann ist halt der Meeple erstmal weg. Und dann gibt es halt eine Regel, wenn man wieder freikaufen kann oder gefangenen Austausch machen kann. Und warum hat das so Mensch ärger dich nicht? Naja, dann baut man sich seine Stadt und guckt halt, dass man seine Stadt von den anderen halt so, die anderen davon fernhält und dann baut man in der Nähe halt einen Turm und dann nimmt man den Meeple halt gefangen und dann ist die Stadt halt weg. Und das bringt das Ganze halt so ein Mensch ärger dich nicht so. Und also wir haben viel gelacht halt bei dieser Runde.
Schön. Müssen wir auch mal spielen. Wir mögen ja auch Carcassonne und
Ja,
ja.
genau, also wir haben es leider die Erweiterung nicht, aber ich könnte zumindest, ich wüsste, wo ich mir sie halt ausleihen könnte.
Sehr, sehr schön.
Aber Daniel, warst auch nicht untätig.
Ja, ich bin ja, ich bin weiter Apple-Fanboy hier. Nee, ich habe ein paar nette Dinge aus der Apple-Welt, die ich vorstellen möchte, die ich ganz praktisch finde. Das erste ist eine App für iOS, die heißt THUM, also THUM. Und die kann etwas sehr Einfaches, was ich aber unglaublich praktisch finde. Sie kann gemeinsam Erinnerungen und Kalendereinträge darstellen. Denn leider, 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 muss man sagen, ist Apple da nicht so gut im Kalender die Erinnerungen reinzublenden oder andersrum. Und ist ja vielleicht auch für den Georg interessant, weil der ja auch anscheinend mit beidem arbeitet. In dieser App kriegst du einfach erstmal eine einfache Ansicht in der App, wo beides einfach untereinander ist, ne? Also du kannst dir den aktuellen Tag angucken und den nächsten Tag, und du kannst auch, wenn du bei deinen Erinnerungen Orte mit rangibst, Erinnerungen anzeigen, die hier in der Nähe zutreffen sollen. Wenn du sowas sagst, zu Hause muss ich den Reiskocher anschalten, ne? Dann, sobald du zu Hause bist, zeigt es dann
halt, oh, cool,
dir das ganz an. Das kann aber die Erinnerungen-App auch schon, ne? Also du kannst da schon eine Erinnerung an einen Ort binden. Und aber das Coole ist halt diese kompakte gemeinsame Übersicht, und wenn man es verwendet, es gibt halt auch ein passendes Widget dazu. Und die App ist in der Grundausstattung kostenlos, und wenn einem das gefällt und oder man das Widget verwenden möchte, dann wird einmalig ein bisschen was fällig, um den Entwickler zu unterstützen. Finde ich ein ganz tolles Prinzip, weil die Grundfunktion kannst du so schon mal ausprobieren und löst für mich ein Problem. Ich kann verstehen, wenn vielleicht der ein oder andere Android-Nutzer drüber lacht, oder es gibt auch andere Mac OS X oder iOS Apps, die das können, aber hier ist es halt so ein schönes, schlankes Layer auf den Standard-Apps, das man verwenden kann. Und das mag ich, weil ich ja eigentlich gerne mit den Standard-Erinnerungen und den Standard-Terminen arbeite. Ja. Das nächste ist nochmal eine Möglichkeit, dann Geld zu sparen. Und zwar kann man sich am Mac schon sehr lange eine Software holen, die heißt iStatMenu. Und damit kann ich mir gewisse Systeminformationen oben in der Leiste einblenden lassen. Bei mir zum Beispiel ein Netzwerk, Up- und Downstream interessiert mich oft, oder man kann aber auch RAM, CPU, Festplatte, alles mögliche, was so an Sensoren da ist, kann man sich da oben einblenden. Das kostet aber Geld, und wenn man sich das sparen möchte, gibt es die Software Stats, müsst ihr euch in den Shownotes angucken, die gibt es bei GitHub, gibt es die Seite dazu vom Nutzer Excelban, die quasi dasselbe kann. Die kann man über Homebrew installieren, und dann kann man, wenn man die startet, die einmal so konfigurieren, dass man sagt, welche Informationen man gerne oben in der Leiste hätte. Ist kostenlos, man kann aber den Autor über andere Wege unterstützen, wenn man das möchte. Und ich habe sie jetzt bei mir im Einsatz, und sie tut einfach. Also genau das, was sie eigentlich soll. Sieht auch aus, als würde sie aktiv entwickelt werden momentan. Und last but not least, mal wieder neuer Browser. Und zwar ging der jetzt schon eine Weile durch meine Twitter-Blase von The Browser Company. Die arbeiten gerade an einem Browser, der heißt Arc, A-R-C. Und der basiert auf Chromium und bietet eine neue Sicht oder eine alternative Bedienkonzepte fürs Internet, ja. Das heißt, da ist nicht oben eine große Leiste mit Adresszeile und Lesezeichen, mit denen man arbeiten kann, sondern das ist an der Seite wesentlich minimalistischer gehalten. Der kommt eingebaut mit sogenannten Spaces, wo man pro Space zum Beispiel private Nutzung und Arbeit trennen kann. Und der hat sogenannte, Easels. Da kann man sich so eine Seite zusammenbauen mit Schnipseln von anderen Webseiten. Wenn man also sagt, oh, jetzt will ich den Wetterbericht von der Seite und die Top-News von der Seite, kann man sich das so zusammenbauen. Und was viele noch nutzen, was ich selber aber noch nicht ausprobiert habe, sind sogenannte Boosts. Da kann man sich für Webseiten CSS-Skripte reinziehen, um das zum Beispiel ein bisschen zu optimieren. Also das, was wir in den letzten Folgen hatten, wo man Twitter sich irgendwie schön machen konnte über Erweiterungen, das machen die halt auch zum Beispiel über Boosts, oder wenn man bei YouTube alles ausblenden will, was einen nicht interessiert, kann man das auch damit machen. Der ist momentan nur über Einladung verfügbar und nur für Apple-Nutzer. Aber wenn ihr euch bei uns meldet, und ich noch Invites frei habe, würde ich allen, die sich da melden, solange ich das kann, Invite-Links zukommen lassen, dann könnt ihr das auch mal ausprobieren. Würde ich nur darum bitten, dass ihr es dann auch entsprechend schön weiterverteilt, damit auch andere Leute den ausprobieren können. Ich habe den jetzt seit ein paar Wochen als Standardbrowser im Einsatz, privat allerdings nur, und finde es eine ganz angenehme Sache. Ist ein sehr einfacher, sehr schlanker Browser, ist Werbeblocking und sowas auch schon integriert. Da es ein Chromium ist, kann man sich an Erweiterungen alles reinziehen, was man gerne möchte. Und ist ein interessantes Konzept. Ich bin mal gespannt. Ich habe das Gefühl, man will irgendwann Geld dafür haben, ob es diesen Mehrwert bringt, dass man dafür was bezahlen würde. Momentan sieht es einfach nach einer spannenden Software aus.
Kann ich mich schon mal melden dafür?
Ja, liebe Hörer, jetzt einen Invite weniger. Nee, ich bekomme jede Woche neue.
Ja. Diese Boosts, die erinnern mich gerade so ein bisschen an Grease Monkey, also das Plugin für Firefox,
ja, genau,
wo man für Webseiten auch eigene Skripte hinterlegen kann.
Ja, ist vom Prinzip her ähnlich. Und du wirst sehen, wenn du den benutzt, da ist noch viel mehr drin. Die haben sehr viel Material auch, um die Bedienkonzepte vorzustellen, ne? Was ich sehr cool finde, die haben zum Beispiel ein Feature, was man auch deaktivieren kann, aber das dir täglich deine offenen Tabs wegräumt.
Was ich ganz wie cool finde. Ist das denn?
Ja, ne, weil ja, manche Leute sammeln die ja. Ich versuche das immer sehr minimalistisch zu halten und kannst dir mal angucken, bin ich mal gespannt, wie es dir gefällt. Du solltest einen Invite haben.
Ja. Ich bin gespannt auf die nächste Folge. So, dann...
Ob wir den dann noch verwenden oder ob wir beide sagen, oh Gott, wie konnten wir nur und...
Ja, genau.
Mal gucken, aber es ist immer spannend, sich solche Software anzugucken. Ich finde es immer auch spannend, natürlich, welche Konzepte natürlich da so reinkommen und ja.
Ist Linux-Support auch schon in der Roadmap oder?
Ich glaube, dass das geplant ist, aber ich weiß es jetzt gerade nicht. Weißt du, das ist so...
Ja, gut.
Ich glaube, dass sie das vorhaben. Ich glaube auch nicht, dass es so schwer ist, weil sie auf Chromium aufbauen.
Ich wundere mich, dass überhaupt das dann das Problem. Aber gut.
Du hast den ja bei mir im Screensharing gesehen, den Browser. Ich glaube einfach, dass es ein bisschen Anpassungsaufwand ist, das Fenster und so alles neu zu schreiben.
Und das kann gut sein. Das kann
vielleicht gut sein. Machen sie es wie beim Bonsai und fangen einfach mit kleinen Schritten an und dann wird erstmal nur eine Plattform bedient.
Ja, das ist wohl wahr. Und mit Macintosh-Usern kann man ja auch Geld verdienen.
Das stimmt, ja. Das stimmt.
Die Sandra trollt uns schon wieder.
Ja, nein, das will ich niemals machen.
Ja.
Nee.
Aber freut euch mit uns auf Sandra backt jetzt auch, die neue Kategorie, die dann nächste Woche eingeführt wird.
Nein. Das war Daniel, der Backen.
Nee.
doch. Georg, ja, möchtest du, dass Daniel backen lernt?
Also ich würde eigentlich gerne von euch beiden einen Kuchen kriegen, also insgesamt zwei dann.
Kommst du mal vorbei, da bekommst du leckeren Kuchen. Ja.
Machen wir.
So, liebe Hörer, das war's für heute. Ich glaube, wir haben einen neuen Rekord aufgestellt.
Wir nähern uns 2 Stunden und 40 Minuten. Wir werden es nicht ganz schaffen, aber ja.
Ja, jetzt, genau. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann schreibt uns gerne auf Twitter, Mastodon, Discord, Kontaktformular oder Brieftaube. Georg, vielen Dank, dass du unser Gast warst.
Na klar,
und,
war mir eine Freude.
Wir werden auf jeden Fall nochmal eine zweite Folge mit dir aufnehmen wollen, weil wir haben hier noch ein offenes To-Do.
Ja, da geht es dann auch um Zweige.
Genau. Also, wenn wir den Georg einladen, dann geht es immer um Zweige.
Ja.
Genau.
Ja.
I love this branch.
Ja. So, dann wünsche ich euch eine gute Nacht. Kommt gut durch den Tag. Euch beiden vielen, vielen Dank für die Aufnahme. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.